Ich möchte euch in meine Arme schließen, möchte euch an den Ohren so richtig fassen, euch zu mir ranziehen. Ein Küsschen links, ein Küsschen rechts, noch ein Küsschen links wieder. So macht man das in der feinen Gesellschaft von Baywatch Berlin. Wir sind wieder da. Wir freuen uns heute auf eine etwas weihnachtliche Ausgabe. Das haben wir uns zumindest vorgenommen. Hier stinkt schon überall nach Glühwein.
Ja, und es schmeckt auch ganz fantastisch nach Glühwein. Wir haben dein muffiges Stink-Eckbüro verwandelt in eine Winterzauberwelt. So
absolut.
Kann man es sagen.
So wie sich Heroin-Junkies das Disneyland vorstellen.
So in etwa haben wir es hier hergerichtet. Ich habe Stollen mitgebracht und Glühwein. Und das alles morgens um 9:30.
Ja, also
mal gucken, wie das wirkt.
Ne? Immer, wenn wir um 9:30 angefangen haben zu trinken, war der Tag richtig super. Vor allen Dingen für alle, die sich das von außen angeschaut haben.
Das müsste jetzt so Gewohnheit sein, dass ihr sagt 9:30, weil ehrlich gesagt, es ist 11:15 und ich befinde mich in einem Jetlag. Ich habe mich in den letzten Wochen so daran gewöhnt, dass morgens um 9 die Kacke da losgeht und jetzt ist es 11:15. Ihr könnt von mir heute ein Feuerwerk erwarten. Endlich mal meine Zeit. Ich bin wirklich
schon, du trumpfst auf.
Wir haben jetzt hier so ein paar Verbesserungen vorgenommen. A, haben wir jetzt hier so einen Tisch.
Ja.
Wir sitzen jetzt nicht mehr so über Eck, sondern wir haben so Konstantin hat so einen Plastiktisch mitgebracht. Ich fühle mich zurückversetzt an alte WG-Zeiten. Genau so einen Gartentisch hatten wir früher auch zum Frühstück, mehrere Jahre lang. Und ich habe eine neue Tür. Es sieht nicht mehr so aus wie der Warteraum von der Zahnarztpraxis mit so einer Milchglastür, sondern ich habe eine richtige Tür, die ist unten abgeschlossen. Das heißt, jetzt, auch wenn wir ein bisschen später jetzt aufzeichnen, haben wir auch das große Problem, dass hier im Sozialcafé direkt vor der Tür an der Kaffeemaschine ist ja Methadonausgabe jetzt für die drei Mitarbeiter, die da leider, muss man sagen, immer noch so ein bisschen, sagen wir mal, sich das angewöhnt haben mit den Drogen. Und da herrscht immer eine rege Aufruhr. Und deswegen ist es besser, dass wir tatsächlich jetzt hier den Podcast machen und da ein bisschen Ruhe haben. Wir können das richtig zumachen und hören nichts mehr.
Ja, und wir haben es jetzt eigentlich ja nur noch wenige Tage vor dem Heiligen Fest, ne, vor Jesus Geburtstag. Und deswegen habe ich uns hier so einen Stollen mitgebracht. Wollt ihr den mal probieren? Weil es ist ein ganz spezieller Stollen. Ich bin mal gespannt, was ihr sagt.
Das ist hier. Hätte ich die Frage, auf der Verpackung steht, mit Sultaninen. Mhm. Was ist das, Jakob Lund?
Das sind Rosinen.
Genau. Also, man soll nicht mit vollem Mund im Podcast reden, das hassen die Leute, aber ich mach's jetzt mal trotzdem. Weil ich habe gesagt, ich bringe Stollen mit und Glühwein. Und natürlich kann ich sowas nicht einfach so machen, sondern es geht damit auch eine kleine Provokation einher. Schmiddi, liest du mal vor, was es sich für ein Stollen handelt.
Weil man ich kann hab ja, das mit Kaffee jetzt runtergespült, weil ich den nicht so lecker finde.
Man kann ja Stollen kaufen so im Supermarkt, wie jeder andere auch, ne? Mhm. Kostet, glaube ich, so 2 Euro und schmeckt, ne? Mhm. Jetzt gucken wir mal, was ich euch mitgebracht habe. Lies mal vor.
Der Dinkelchriststollen mit Sultaninen.
Ja.
Ja. Und darunter steht französisch, keine Ahnung, Epotré, Biologique Stollen.
Ich habe euch Stollen mitgebracht, um euch zu provozieren, habe ich den im Biomarkt gekauft. Der hat 9 Euro gekostet und ist aus Dinkelmehl. Er ist super gesund extra.
Ja, ich habe den jetzt mit ganz billigem Kaffee habe ich den runtergestürzt jetzt hier, weil ich den nicht so gerne mag.
Weißt du, was du nicht beachtet hast,
Jakob? Was denn?
Ich bin so weihnachtlich drauf, dass ich es mir vorgenommen habe, es wird mich heute nichts provozieren. Ihr könnt mir an den Kopf werfen, was ihr wollt, es wird
aber das
nichts.
Machen? Das machen wir auch gar nicht. Ich finde das ganz gut, dass du, sagen wir mal, dich selber da einstellst, weil das ist letztendlich der Weg zum Erfolg, weil es provoziert dich ja gar keiner. Du fühlst dich ja immer nur provoziert. Und wenn das jetzt von dir völlig selbstständig abzustellen ist, dann hast du einen großen Schritt gemacht, Schmiddi.
Ja, ja. In der Vorweihnachtszeit wirst du auch mich damit nicht provozieren können. Also so im Sommer, ne, wäre ich jetzt auf 180.
Wieder,
aber
schon wieder, ich habe nichts gesagt.
Also ganz so.
Also ich fühle mich provoziert, dass ich einen Dinkelstollen nicht provoziert. Also liebe Zuhörer, während ihr wahrscheinlich so gerade die ersten Geschenke einpackt und so ein bisschen noch so im weihnachtlichen Vorstress seid, dachte ich, ich präsentiere euch als erstes kleines Geschenk einen wütenden Schmitty. Weil ich normalerweise dachte, so ein Dinkelstollen, das bringt dich richtig auf die Mal. Der hat 9 Euro gekostet. Das ist sau viel Geld. 9 Euro.
Ist auch richtig klein.
Ey, für 9 Euro, Schmitty, kann man ins Kino gehen, ne? Für 9 Euro kannst du bei im Discounter einen halben Familieneinkauf machen. Für 9 Euro kann man sein Auto tanken. Für 9 Euro kriegst du ein Tagesticket bei der BVG hier in Berlin.
Ja,
9 Euro. Und dieser Stollen, der ist, also ihr könnt ihn ja nicht sehen, liebe Zuhörer, aber der ist nur 250 Gramm. Der ist winzig klein. Wir werden davon nicht satt werden und der schmeckt ganz trocken, nur nach Dinkelmehl und er ist super unbefriedigt, den zu essen. Ne? Schmitty, der ist gar nicht befriedigt. Der hat 9 Euro gekostet. Im Biomarkt. Es gibt ihn auch für 2 Euro, Schmitty.
Jeden
für 2
Penny
Euro
wert.
Gibt's
jeden Penny wert.
Also manchmal fragt man sich ja, wenn man so jemanden, hör mal jetzt mal auf, manchmal fragt man ja, sich, ob jemand, sagen wir mal so dezent, vielleicht zwischen den Zeilen, ja, ein bisschen manipulativ drauf ist und so ein bisschen Streit sucht und so.
Sagen wir mal, wie Schmidt, meinst du? Nee, wie, der immer so leicht provoziert.
Die Frage muss man sich bei dir jetzt nicht stellen. Also so aktiv habe ich noch nie jemanden Streit suchen sehen wie dich gerade. Und Schmidt, muss man wirklich sagen, Stone Cold Schmidt, ja, er lässt gar nichts mehr an sich ran. Er hat das Gefühl der inneren Einkehr. Man hat bei dir aber nicht das Gefühl, dass du jetzt besonders friedlich bist, sondern man hat das Gefühl, du bist einfach seelisch ausgeschaltet.
Das ist falsch. Ich bin wie einfach Jesus nicht quasi. Ich bin wie Jesus. Ich werde angefeindet hier von Minute eins.
Ich bin auch auf Krawall gebürstet. Pass auf, nächstes Thema, wo ich immer so ein bisschen die Luft rauslassen muss. Ne? Mhm. Weihnachten ist ja das Fest der Nächstenliebe und die Familien kommen so zusammen und so weiter. Ne? Und man versucht so, sich so ein bisschen zusammenzureißen, bis der Rotwein einsetzt. Ne? Das ist ja im Grunde Beschreibung des Heiligen Abends. Ne? Und ein Riesending ist immer an Weihnachten, dass man so von Anverwandten Kekse geschenkt bekommt, die natürlich in der Vorweihnachtszeit, weil man irgendwie so überlegt, was kann man halt mit den Kindern machen, wenn es draußen regnet, ja, gebacken werden. Ne? Ja. Und jetzt muss ich mal eins klar machen. Ne? Mhm. Ich möchte solche Kekse nicht geschenkt bekommen.
Nee.
Ich hasse solche Kekse, finde die widerlich. Ich weiß, wie oft Kinder sich die Hände waschen, nämlich gar nicht. Da sind alte Popel drin, Kinderhaare, ja, und alles, was so in der Küche rumliegt, ja, und fliegt. Ich möchte solche Kekse nicht haben. Nehmt diese beschissen verzierten Kekse und steckt sie euch in euer familiäres Maul, aber hört auf, die zu verschenken. Das ist unhygienisch, das ist das Allerletzte. Ich liebe selbstgebackene Kekse. Es gibt wenig, was mich so glücklich macht, wie selbstgebackener Keks, aber nicht von Kinderhand.
Ich bin Kinderhand richtig schockiert.
Kinderhand haben am Keksbackgerät nichts verloren.
Das ist doch nicht dein Ernst, dass du unsere Weihnachtsepisode so anfängst.
Kinder fassen sich auch am Po. Schmidi, du hast ja keine Vorstellung. Kinder fassen sich am Po und dann geht die Hand in den Teig und dann fällt der Teig runter. Och, kleiner Lukas, da ist der Teig runtergefallen.
Aber
ja, den heben wir jetzt nochmal auf. Du darfst ihn jetzt nochmal ausstechen. Och, kleiner Lukas, ja, da mach
Herr
doch
Lund,
mal den Popel nicht in den...
Herr Lund, es weiß ja jeder, es weiß ja wohl jeder hier im Raum und in ganz Deutschland,
ja,
dass ausgerechnet Kinder niemals Kekse backen.
Natürlich backen die Kekse.
Also ausschließlich. Es gibt niemand anders, außer du bist Konditor oder Bäcker, gibt es niemand anders in ganz Deutschland, der überhaupt jemals, du würdest dich doch nicht mit deinen erwachsenen Freunden treffen und sagen, Leute, ich weiß, normalerweise treffen wir uns immer dienstags hier zu Siedler von Catan, aber heute wird nicht gesiedelt, heute werden Kekse gebacken. So ein Quatsch. Man trifft sich doch nicht und es sei denn, das ist jetzt so eine völlig durchgeschallerte Berlin-Mitte-Ironie. Quatsch, das ist ja auch so ein Ding, das, was in Berlin stattfindet, also insofern muss ich mich korrigieren, als dass alle sich wieder zurückwerfen lassen auf ihre eigene kleine kindliche Niedlichkeit und dann auf einmal ihre Wochenenden damit verbringen, zu puzzeln, mit He-Man-Figuren zu spielen. Picknick im Park oder all sowas, sagen wir mal, um ihre eigene Verlottertheit irgendwie so ein bisschen zu überdecken. Das ist ja irgendwie so ein komisches Berliner Ironie, Nostalgie, Quatschding, so machen viele Leute, gerade so Internet-Heinis, die sich dann damit so präsentieren. Insofern gibt's wahrscheinlich in Berlin so ein paar, die dann auch so cool mit so bunten Streuseln so Kekse backen, die genauso beschissen aussehen, als hätte sie ein Vierjähriger gemacht. Aber meistens in normalen, intakten HSC-Familien wird natürlich ganz normal werden Kekse gebacken, ist doch wohl klar.
Ja.
Und es ist auch klar.
Ich hoffe, es ist klar geworden, dass ich nicht gegen das Keksbacken an sich bin.
Nein, du willst nicht.
Nur, dass man die nicht verschenkt.
Ja, keine Kinder. Das ist angekommen.
Nein, ich möchte, dass das Kind von Kindern gebackene Kekse nicht verschenkt.
Die werden weggeworfen einfach.
Nein, die werden in der jeweiligen Familie mit Stolz verputzt.
Quatsch.
Aber nicht an weitere Dritte verschenkt.
Du machst doch nicht. Du kannst doch nicht so viele Kekse essen, wie man da backt. Man backt natürlich 750 Kekse, einfach damit der Tag rumgeht, weil es um 4:30 dunkel ist. Draußen regnet es meistens den ganzen Dezember. Was willst du denn da machen? Man kann so ein bisschen was noch an den Nikolaus abwracken. Das ist immer ganz geil, wenn man einfach wirklich ein Kilo extrem steinharte Kekse gemacht hat und sagt, super, dann stellst du die einfach auf den Balkon einen Abend vorher, schmeißt sie alle weg in der Nacht und am nächsten Morgen hast du noch 4 Krümel, sagst, guck mal, da haben die Rentiere zugeschlagen. Und zack, sind sie weg auf eine homöopathische, pädagogische Art, ist so reinmassiert, dass die Kekse nicht mehr da sind.
Das klingt pfiffig. Das
bin mal gespannt, pfiffig. Ich fahre jetzt ins Saarland und dann werde ich im Kreise der Schmittis Weihnachten feiern.
Also mit deinem Fanclub oder was?
Ja.
Oder mit den echten Schmittis?
Ja, ich habe nämlich vor, so auf kurz oder lang will ich so eine Manson-Family gründen mit den Schmittis. Dann ziehen wir nämlich in den Wald, machen da irgendwie so eine Kommune auf und dann geht's ab.
Schmidt,
ja. Und wenn ihr mich dann nervt, Leute, Dann habt ihr die Schmittis am Hals.
Total. Ey. Also, dass du so eine Truppe da mit emotionaler Abhängigkeit hätte völlig radikalisieren kannst innerhalb von einer Woche irgendwo
Messer
im Wald.
Ausbilden und so, ja.
Ja, na klar. Du hast so eine extrem brandgefährlichen Pfadfinder. So stelle ich mir vor. Warst du nicht Pfadfinder?
Ich war Pfadfinder, ich war Messdiener, ich war alles.
Ja. Genau, und dann wirst du sowas auch, nur halt alles in super gefährlich. Das ist dann vielleicht deine Rückentwicklung zur nostalgischen Kindheit. Du warst auch Ninja, ne?
Ich war auch Ninja.
Was?
Die haben so ein Ninja-Werk.
Wir haben wirklich hinterm Haus so ein Wald und da war ein Felsen, das war der Ninja-Felsen und wir haben uns immer verkleidet als Ninja, haben American Fighter 1 bis 4 geguckt mit Michael Dudikoff. Ja. Und dann haben wir Ninja, immer Spagat geübt etc., kam nicht weit.
Ja, aber das ist heute noch brandgefährlich. Also teilweise, wenn er was will und ich sitze am Computer und ich sitze am Schreibtisch und bin in Richtung Tür ausgerichtet. Das heißt, normalerweise jede kleinste Bewegung nehme ich wahr. Und manchmal schrecke ich so hoch vom Tippen und dann steht er schon neben mir.
Ja, das stimmt, das machst du. Ja, das stimmt, du bist ein Anschleicher.
Ja, Ninja halt.
Ja, du bist wirklich ein Ninja.
Man kriegt das nicht raus aus mir.
Das ist einfach, einmal ist wie Fahrradfahren. Wenn du einmal Ninja bist, dann bist du halt immer Ninja.
Übrigens haben wir das erste Kompliment für unseren Podcast bekommen. Letzte Woche
war ich per Brieftaube eingeflogen.
Waren wir ja im Studio in Adlershof und haben die große Weihnachtsshow mit dir und Joko aufgezeichnet. Im selben Set witzigerweise wie Ein Herz für Kinder noch vorher. Also es waren noch ganz viele Tränen der Rührung von Johannes B. Kerner klebten auf der Bühne.
Mhm, und Schleimspur, die haben wir erstmal richtig wegmachen müssen mit Sabine, mit vereinten Kräften.
Und dann kam der Mann, der bei uns dafür zuständig ist, dass Bands gut klingen. Also ich weiß nicht genau, wie der Beruf heißt, aber es hat im weitesten Sinne mit Ton zu tun. Und er hat gesagt, ihr habt den Podcast gehört und dachte ich so, ach ja, cool und ja, super Ton.
Shit.
Und dann war so eine Pause und ich habe so genickt und gesagt, so jetzt er wärmt sich auf mit dem Kompliment. Weißt du, jetzt er hat es erstmal so eingeleitet und jetzt geht's los. Und dann hat er gesagt, ja, wollte ich mal sagen. Und dann habe ich gesagt, Dankeschön. Super Ton. Also, liebe Grüße. Offenbar ist der Ton sehr, sehr gut.
Ja.
Und über solche Komplimente, die rühren uns teilweise so drin, da freuen wir uns natürlich sehr.
Ja, schön, absolut, oder? Klar. Also, und wenn es da mal irgendwann eine eigene Kategorie gibt, bei irgendeinem Preis oder so.
Guter
das
Ton.
Ist aber, ja, aber guck mal, das ist auch so ein undankbarer Job. Jetzt zum Beispiel unser Frank Thonmann, ne?
Ja.
Der jahrelang immer da steht und immer einen ganz tollen Ton macht. Mittlerweile hat sich ja diese Kultur so eingebürgert, auch im Internet, dass unter jedem YouTube-Video Frank, selbst wenn er manchmal gar nicht den Ton gemacht hat,
dass
Frank gelobt wird dafür, dass man alles echt richtig gut verstanden hat. Und das finde ich super, weil mein Tonmann vor Ort, wenn man so dreht, ne, der nervt immer, gerade mich nervt er immer, weil also meistens sind Tonleute, haben dann so ein bisschen sehr große Hände, komischerweise. Also Frank hat auch etwas größere Hände als alle anderen Leute. Und hat gar nicht die Ruhe in den Händen, die man eigentlich erwarten würde für so eine Frickelarbeit, wie so ein Mikro da anbringen oder einem das so hinten durchs T-Shirt zu ziehen und so. Das heißt, er frickelt immer so ein bisschen zu doll und drückt einem dabei die ganze Zeit so unkontrolliert auf den Solarplexus. Und man denkt ihm die ganze Zeit, jetzt hör auf, mich anzufummeln. Man muss aber natürlich abwarten, weil es wichtig ist. Er nervt und er sagt dann, hier ist ein Flugzeug, hier ist eine Bahn, da hinten schreit ein Kind, da knallt eine Tür, wir müssen jetzt kurz aufhören. Und alle sind genervt und gucken ihn vorwurfsvoll an, als hätte er das Geräusch gemacht. Aber später, wenn dann im Ton, im Schnitt irgendwas schiefgelaufen ist, man hört nichts, es knackt, es raschelt, sonst was, irgendwo Batterie alle, dann ist es die größte Katastrophe, die man sich überhaupt nur vorstellen kann. Aber da geht natürlich dann niemand zu Frank nach Hause und sagt, du, wir sind hier gerade aus dem Schnitt gekommen. Man muss wirklich sagen, jedes Wort haben wir verstanden.
Das ist
so ein Beruf, wo man nicht gelobt wird.
Das stimmt, ja.
Und man muss sich auch so überlegen, ob man Leute im Umfeld hat, auch hier so in der Firma, die nie gelobt werden, weil es einfach an dem Zeitpunkt, wo man das machen würde, sind sie nicht da.
Ja, ich.
Du wirst nie gelobt?
Nee.
Du wirst nie gelobt?
Nee.
Du forderst dir das doch ein.
Klar, ist vor allem von dir nicht.
Ach, das ist doch Quatsch.
Da sprichst du aber was an. Wie lange kennen wir uns jetzt? Fast 10 Jahre. Und ich habe auch noch nie eine Szenerie erlebt, in der du, Klaas, zu Schmitti gekommen bist und gesagt hast, Mensch, Schmitti, Dankeschön, ist ja super.
Das stimmt ja nicht. Ist gelogen.
Was fällt dir da ein für ein Lob?
Mir fällt da was ein.
Ja, dann sag doch mal.
Also es ist so ein, zweimal im Jahr gibt's ja so Rettungseinsätze, ne, wo irgendeine Matz mega vergurkt ist oder irgendwas so. Und da heißt es immer,
mit dem Hubschrauber einfliegen lassen.
Dann kommst du da so um mich rumgeschlichen, meinst du, müsste vielleicht nochmal drüber gucken. Also, was hast du denn am Wochenende vor? Ne? Also vielleicht wieder statt Netflix machst du vielleicht da so im Schnitt. Ne? Und dann sage ich, nee, geht nicht. Ne? Und dann gucke ich in deine Hundeaugen und früher oder später rennt man dann hin. Und es war einmal ein ganz extremer Fall, dass meine Eltern mich besucht haben hier in Berlin.
Oh Mann, ja.
Ich musste an diesem Wochenende nach München fliegen und da irgendwie im Schnitt rumpoltern. Mhm. So, da hast du mich bekniet, dahin zu gehen. Und danach, jetzt kommt's.
Ach, war das bei Dings?
Na, das wollen wir nicht erzählen.
Wollen wir nicht erzählen, was du
nee, man kann erzählen. Den Vornamen sagen, dann weiß man ja nie, war das bei Didi?
Das war bei, nee. Nee, das war auch gut. Egal.
Aber es war eine ganz spezielle Produktion,
das war eine
die
spezielle
wir nicht so oft machen.
Ja, die wir nicht so oft machen. Ne? Ja. Und dann war ich da das Wochenende, also meine Eltern hier in Berlin bei mir und ich in München im Schnitt. Danke, Klaas. Und da hattest du schon so ein bisschen schlechtes Gewissen und da hast du mir gesagt, nicht das erste Mal übrigens, dafür fährst du mit mir in Mediamarkt und ich darf mir
was
richtig
gehört.
Teures aussuchen.
Das habe ich auch schon gehört, ja.
Ja, ich habe gesagt, du darfst mir was aussuchen. Nee, was wollte ich dir geben? Du wolltest so ein iPad ohne Knopf.
Nee, Moment mal. Du hast wirklich den Satz gesagt. Ja. Schmiddi, pass auf, fahren wir in den Mediamarkt und dann darfst du was aussuchen. Ja. Das ist richtig toll.
Ja, aber er fragt ja nie. Also ich würde mit dir fahren.
Wann
also
haben wir das denn?
Ich meine, wie sieht es denn heute aus? Also zück doch mal die Kalender vielleicht im Anschluss.
Ja, lass doch machen. Wir fahren heute noch zum Mediamarkt. Das ist immer, in der Vorweihnachtszeit ist das toll, mit mir in den Mediamarkt zu gehen. Das ist mein großes Hallo.
Denk ich mir,
da weiß das ganze Alexa, dass wir da sind. Wirklich, das ist ganz toll. Da fahre ich die Rolltreppe hoch wie sonst nur Könige und Königin.
Wir können da, Achtung, ein Hörertreffen machen.
Das können wir machen. Wenn ich jetzt heute mit Schmidt zum Mediamarkt fahre, also das ist ganz toll, die kommen da alle angerannt, aus der Nespresso-Ecke kommt einer, aus der Apple, die verlassen alle ihre Arbeitsplätze und kommen zu mir und beraten mich, obwohl sie eigentlich wo ganz woanders arbeiten. Die eigentlich stehen die hinten bei den Dreiersteckern und zack stehen sie neben der Nintendo Wii und sagen, die habe ich auch, kann ich ihnen trotzdem
aber jetzt so wichtige sagen. Frage für alle, die noch nicht die Geschenke zusammen haben. Was, Schmitti, was wirst du denn dort kaufen?
Dabbeln, fummeln, ausprobieren. Thomas Technik-Ecke. Hier ist für jeden was dabei.
Ja, was gibt's denn dann?
Was ist das Neueste? Was muss man jetzt haben? Ja,
was kaufst du da von
Gadget Klaas über die Jahre?
Mit diesem Handschlag-Deal. Was machst du da?
Was könnte ich mich denn jetzt vielleicht auch inspiriert durch deinen Einkauf mal so über die Jahre mal ein bisschen auseinandersetzen? Was muss man jetzt wissen? Wo ist man im Jahr 2020 technisch gut aufgestellt, wenn man das hat?
Ja. Also, ich lasse jetzt die Hosen ein bisschen runter, ne? Weil früher oder später wird's eh rauskommen.
Ja.
Ich habe mir jetzt was bestellt, das halt selbst ich für ein bisschen Spleenig.
So. So? Ja.
Und zwar einen Zirplüfter.
Was ist denn das für ein Quatsch?
Was ist das?
Naja, wisst ihr, ich bin ja stolzer Katzenvater, ne? Und da riecht's ja manchmal so ein bisschen nach Katze. Und das mag ich gar nicht so. Das finde ich gar nicht so gut. Ne? Und dann dachte ich mir, wo riecht's denn gut? Und dann ist mir eingefallen, wenn ich im Skiurlaub bin, in diesen Hütten, die man dann mieten kann, da riecht so nach Zirpenholz.
Ja, weil die haben auch keine Katzen.
Die haben keine Katzen und so.
Aber du hast recht, also das ist ganz spezieller
so
Geruch.
Gut. Ja. Das riecht so gut.
Stimmt.
Und es gibt jetzt
in der Sauna eigentlich ein bisschen.
Ja, wie in der Sauna so ein bisschen. Genau. Ja. Und den kann man sich jetzt nach Hause holen. Das ist jetzt keine Werbung. Ich drück jetzt keinen Knopf, ne? Also keine Werbung, weil ich nenne das Produkt
wir,
nicht.
Wir piepen das Produkt, dann kannst du weiter entspannt drüber reden, oder?
Ja.
Also wir sagen nicht, wie es heißt.
Genau. Also es gibt die Zirplüfter und das sind so Holzgestelle von circa einen halben Meter Größe.
Halber Meter?
Naja, 30, 40 Cent.
Sie ist so groß wie so ein alter, so ein CD-Ständer oder wie.
Und da ist ein Lüfter drin und da kommt Zirpenöl rauf und so Zirpenlocken.
Was ist Zirpen? Ich dachte,
das ist ein Holz.
Ein Holz.
So.
Und dann riecht es in der ganzen Wohnung.
Das sind so Viecher, die so nerven im Spanienurlaub.
Das sind Zikaden.
Ah ja.
So, und das habe ich mit einer WLAN-Steckdose verbunden. Das heißt, ich kann, wenn ich nach Hause fahre, ja, und ich immer zu Tode genervt wurde, dann steige ich in mein Auto ein, hör Baywatch Berlin oder was ähnliches. Und dann drücke ich auf mein Handy und dann geht der Zirpenlüfter in meiner Wohnung an und ich komme heim und ich werde nicht nur von meinen Katzen begrüßt, sondern auch von dem Duft der Zirpe.
Ja, was macht er denn mit dir, der Duft?
Ja, der bringt mich runter, der kühlt mich ab.
Ich habe mittlerweile den Eindruck, dass das bei Schmidt zu Hause das Innenleben dieser Wohnung ist mehr wert als das ganze Haus. Man hat wirklich,
das ist wirklich gut
er hat irgendwie den Moment verpasst, wo man hätte umziehen müssen. Und aber er hat da so aufgerüstet, dass es im Prinzip, dass der Sultan von Brunei wirklich neidisch daneben steht, aber nur denkt, warum hier?
Ich habe noch eine Sache, wenn jetzt mein Postfach wieder überquillt, wo es diesen Zirpenlüfter gibt und so, googelt's einfach. Ne?
Genau.
Ich werde nicht antworten, ich werde es auch nicht irgendwie, es geht mir so auf den Sack, Leute. Ihr habt, ich mag meine Fans,
Allüren,
ich mag die Schmittis.
Allüren.
Aber ich werde nur wirklich nur noch über die Fernseher ausgefragt. Jeder, ich krieg schon wieder, ich habe es ja Weihnachtszeit.
Aber es ist wieder interessant, ne, wie schnell das geht, ne, dass jemand da die Nase doch ganz schön hochträgt. Ne? Also da hat er da gerade mal so 5 Leute hinter sich versammelt und zack, ne, ein Bein an Deck und schon ist er wieder.
Weißt du was, Schmidt, ich habe mich kennengelernt. Als Typ, der wo bodenständig ist, der sein Flubbe raucht nach dem Spiel, der sein Bierchen trinkt am Rand mit der Rostbratwurst. Und jetzt trägst du da nicht die Nase hoch wie Brasilianer vom Zuckerhut. Da kommen einmal der Lebenfeld, wo der Tickets kaufen, der Eintrittspreise hochjatzen, damit wir da dein Gehalt zahlen können. Und da wird da so draufgehauen. Ohne Sinn und Verstand, wirklich das Allerletzte.
So kann man das zusammenfassen. Studi,
sag mal, wollt ihr eure Geschenke eigentlich haben?
Was für Geschenke?
Geht's im Mediamarkt?
Nee, ja, das ist ja wohl offenbar, steht das ja noch aus. Also das würde ich jetzt mal, das kannst du mal von deiner Weihnachtswunschliste abziehen. Das mache ich einfach so mal mit dir, wenn ich das
vormache. Ja, das höre ich seit 4 Jahren.
Da
kannst du bei Mediamarkt anrufen und so als Promi den Laden schließen lassen und dann kommen wir so nach Feierabend.
Nee, aber hier Boris Becker, Julian Bam und Peter Zwegert und wer da jetzt sonst gerade Werbung macht für Mediamarkt, die können das bestimmt. Ja.
aber warte mal, das will ich eigentlich ganz, da können wir mal eine neue Rubrik starten, oder?
Fragen an den Prominenten.
Also ich finde es eine ganz gute Ausgangslage. Also Sachen, die du als Prominenter machen kannst, die von denen wir gar nicht zu träumen wagen. Also so praktisch, Mediamarkt hast du schon gesagt, also sowas ist ausgeschlossen, dass du da so exklusiv nach Ladenschluss reingehst.
Alles ausgeschlossen.
Ist völlig ausgeschlossen.
Es ist auch für mich, ist es schlechter, dahin zu gehen, weil ich viel mehr Zeit brauche.
Aber wenn du jetzt mal was Konkretes möchtest und du fühlst dich jetzt nicht danach, das zu bezahlen, was für Wege hast du dann?
Na, ich habe natürlich die Wege zu sagen, also ich kann mich ja schwer verstecken. Das heißt, ich kann ja schwer als Trickbetrüger rumlaufen, so tun, als wäre ich jemand anderes. Enkeltrick beispielsweise funktioniert bei mir nicht mal mehr.
Ja.
Weil die Leute mich, also so, die sehen mich ja. Ich kann doch nicht als falscher Polizist an der Tür stehen und dann irgendwie da der Oma das Geschmeide klauen. Das geht auch nicht.
Du kannst dich betrügen, das stimmt.
Ich kann nicht betrügen.
Man wüsste mal, wen man anzeigt.
So, und genau. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich insofern auch einigermaßen glaubwürdig, wenn ich sage, ich komme gleich wieder und bringe Ihnen das Geld. Also ich habe schon mal, wenn ich dann merke, ich habe gar kein Geld, dann sage ich, kann ich das morgen bringen? Und dann sagen die meistens ja. Und dann habe ich das auch schon mal vergessen. Und ich habe dann auch mal jetzt zum Beispiel letztens bei mir um die Ecke war so ein Café, da habe ich irgendwie mal gefrühstückt, hatte ich kein Geld, habe ich gesagt, kann ich das morgen bringen? Der so, ja, okay. Bin ich gegangen und dann hatte ich irgendwie keine Zeit und dachte, ich gehe nächste Woche hin und so. Und irgendwann, Wochen später kam dann, oder nee, Monate später richtig, kam bei Instagram so, ja, ist ja alles cool mit deiner Sendung, aber komm mal zu mir in den Laden, hast hier noch 20 Euro offen.
Nein, wirklich?
Ja, und dann.
Gott, ist das peinlich.
Das heißt peinlich, ich habe das vergessen. Und dann bin ich da hingegangen, habe auch bezahlt und so. Aber das könnte ich natürlich eine Zeit lang, wenn ich jetzt genau wüsste, ich beende jetzt auf Sicht meine Karriere, so wie Raab.
Ja.
Und ich wüsste, ich mache das jetzt noch 3-4 Wochen und dann ziehe ich mich sowieso ins Privatleben zurück, dann würde ich natürlich erstmal noch einen Raubzug machen. Ne? Ich würde erstmal noch bei mir in der Ecke, kurz bevor ich umziehe, würde ich nochmal in jeden Laden gehen und sagen, ich komme morgen, bringe ich Ihnen das Geld und so. Das wissen Sie ja, ich bin ja Glashäufer Umlauf, ich kann ja schwer weglaufen, nicht? Und Sie wissen ja, wo Sie mich finden und so. Und da könnte ich auf jeden Fall schon noch ein Geschäft drauf machen. Es funktioniert alles nur einmal, dann ist vorbei. Kann man nur einmal.
Bin irgendwie jetzt unterwältigt, muss ich sagen. Das hatte ich mir jetzt irgendwie glamouröser vorgestellt.
Grundsätzlich, also dass ich praktisch.
Na, ich hab so die Vorstellung, du gehst einfach mal so ein Autohaus und sagst, hallo, kann ich kurz hier den Direktor sprechen?
Hab mein Mercedes verbummelt.
Genau, ich habe doch auch gerade erst die S-Klasse verbummelt und der glänzt so schön rot, packen Sie den mal rasch ein, ich gehe kurz hier eine Currywurst essen, dann hole ich den ab.
Ja, das können wir so machen und dann will der natürlich, dass ich das bezahle.
Das ist schon so.
Aber ich kann da reingehen und sagen, packen Sie den mal rasch ein, ja. Das kann ich machen, okay, ähnlich gut, wie du. Also die würden halt nicht denken, da ist jemand, das ist ein Irrer, der ist irgendwo ausgebrochen, sondern die wissen halt, dann packen wir den halt mal ein für ihn. Also die wüssten, dass die wahrscheinlich nicht umsonst einpacken.
Okay.
Aber sonst gibt es keine Vorteile eigentlich.
Keine Vorteile?
Nee, also mir fallen jetzt keine ein.
Wann hast du denn, gibt's bei dir so einen Punkt, wo du gemerkt hast, oh shit, jetzt bin ich das, was die Leute so prominent nennen?
Nee.
Kannst du das verknüpfen mit einem Einspieler, mit einer Sendung, wo du sagst, so, das war der Turning Point?
Nee, nicht so richtig. Nee, das ging, ich stelle mir es auch schwierig vor bei Leuten, bei denen das so ganz schnell passiert. Also ich krieg's halt tatsächlich nicht so mit, weil das ganz klein losging mit Viva und so und irgendwann hat, weißt du, es war so wirklich Schritt für Schritt und dadurch kann man das nicht mehr so richtig vom normalen Leben trennen.
Aber du kriegst doch mit, dass wenn wir zum Beispiel irgendwo hinfliegen oder so, wir laufen über einen Flughafen,
ja,
dann beobachte ich schon sehr, dass dich auch so in unterschiedlichen Altersklassen glotzen dich die Leute halt an.
Genau, das merke ich aber nicht mehr.
Das merkst du nicht?
Nein.
Du merkst nicht, dass Leute dich länger als normal anglotzen?
Nee, weil für mich ist das ja normal. Ich habe das Gefühl, alle werden so lange angeschaut, wahrscheinlich. Also ich, beziehungsweise wenn ich darauf achte, ich bin ja nicht komplett doof, ich merke das schon, wenn ich darauf achte. Ich habe aber natürlich eine Methode entwickelt, dass ich das nicht so richtig, dass ich das nicht die ganze Zeit bemerke, weil das würde einen ja wahnsinnig machen. Und deswegen, und dadurch, dass ich ja also alles mache und nichts mir, ich kenne auch andere Prominente, will ich keine Namen nennen, die, fangen wir die ganze Geschichte mit einem Witz an, um zu verstehen, was die teilweise machen. Es gibt so einen Typen, der die ganze Zeit klatscht und jemand anders fragt ihn, warum klatscht du denn die ganze Zeit? Und sagt er, ich vertreibe die Elefanten. Sagt er, ja, aber hier sind doch gar keine Elefanten. Sagt er, ja, ich klatsche ja auch. Und das ist manchmal, das Klatschen gegen die Elefanten ist auch manchmal, wie sich Prominente verhalten. Also ich kenne jemanden, der geht nur dienstags zwischen 11 und 1 Uhr in den Supermarkt, weil er da rausgefunden hat, dass da am wenigsten Leute im Supermarkt sind, die ihn kennen.
Und dürfen wir raten, wer?
Ihr dürft raten, ich werde es aber nicht verraten.
Weil dann brauchen wir nicht raten.
Und das ist natürlich völlig irre. Und Leute, die immer so hinter jeder Ecke irgendwen vermuten, meistens sind das Leute, die sind gar nicht so prominent. Und man selber denkt vielleicht als nicht prominenter, ja, kann ja sein, dass das so ist. Ich habe ja keine Erfahrung. Ich weiß ja aber so einigermaßen, ich kann ja einschätzen, wie es ist, wenn man bekannt ist, ob das stimmt. Und ich sehe bei ganz vielen Spinnereien, die sich entwickeln, weil die dann 5, 6 Jahre mit dem Damoklesschwert, gleich kommt einer und quatscht mich an oder gleich macht einer ein Foto von mir oder gleich macht einer dies und das und dadurch wissen die gar nicht mehr, wie es echt ist. Und wenn du aber die ganze Zeit irgendwas machst, merkst du, das ist gar nicht so schlimm, das ist eigentlich relativ normal. Also wenn solange du dich normal weiter verhältst, wirst du gar nicht einen großartigen Unterschied zu allen anderen Leuten erfahren oder mitkriegen. Nur die Menschen, die sich dann halt so verschanzen, der im Kopf wird die Drohkulisse, irgendwer macht irgendwas mit mir, riesengroß. Und ich glaube, irgendwann entwickeln die eine Angst, über diese vermeintliche Schwelle noch hinüberzugehen, die es aber eigentlich gar nicht gibt.
Mhm. Wie ist denn das, wenn ihr, wenn sich Promis treffen? Also jetzt nicht nur du triffst auf Fans oder auf Leute, die dich aus dem Fernsehen kennen, sondern andere
euch
Promis.
Untereinander.
Man hat immer so den Eindruck, ihr kennt euch alle. Immer wenn du dir jemand in die Arme läuft, da wird sich geherzt und umarmt. Ist das so? Ist natürlich das so eine Community?
Ja, also das manchmal, ja, eigentlich wie Enduro-Fahrer, ne? Grüßt man sich so, wenn man sich so entgegenkommt. Wir haben so einen eigenen Gruß.
Und, wie geht der?
So, hi. Also, so ein bisschen hang loose mit 2 Fingern in der Mitte noch. es ist eigentlich egal, ob man sich kennt, weil man das oft auch nicht mehr weiß.
Wie, man weiß nicht, man weiß, ob man sich kennt.
Also zum Beispiel letztens, da waren bei uns die Toten Hosen zu Gast, ne?
Ja.
Und da.
Ich weiß, worauf du hinaus willst.
So, und da waren wir dann vorher, dann gab es so eine kleine Besprechung im Studio und so. Und dann liefen wir da so rum und dann habe ich zu Campino gesagt, ich sage, Mensch, das ist ja toll, dass wir uns mal kennenlernen. Irgendwie ist ja irre, so noch nie irgendwie gesehen und Wahnsinn und so. Dann haben wir kurz ein bisschen miteinander gesprochen und habe ich auch zu dir gesagt, ach siehste, guck mal.
Genau, du kamst dann so und meinst, ach, gerade Campino kurz mal gequatscht und ja, ist einfach toll, dass der jetzt mal hier ist, weil gehört jetzt zu den Leuten, die ich noch nie gesehen habe. Ich sag, Moment mal, Klaas, was heißt der noch nie gesehen? Der war schon bei Halligalli zu Gast. Ich sag, na komm, das verwechselst du, der war wirklich noch nie in der Sendung. Ich sag, gib mir mal 10 Sekunden. Ne? Dann habe ich dir einen Screenshot gezeigt, den können wir vielleicht auch dann nochmal online stellen, ne? Weil es wirklich völlig absurd war. Und in dem Moment, das war bei YouTube, sagt Joko, und er ist heute hier, Campino, er spielt gleich mit den Hosen auf der Bühne und vorher im Talk. Und dann hat man ganz klar gesehen, wie du sogar, also 1 Meter neben Campino saß, daneben Joko, und ihr habt euch vermutlich, wie in all unseren Sendungen, minimum 10 Minuten unterhalten.
Ja, genau.
Eben. In einer Sendung.
Ja,
und das heißt, du hast den auch vorher an dem Tag, wie an dem Tag, begrüßt.
Ja, aber das ist mir zu verzeihen, weil ich habe mich da jetzt nicht mehr dran erinnert, aber das liegt daran, dass zum Beispiel so jemand, der ist so super prominent, den kenne ich, seit ich selber 6 Jahre alt bin, kenne ich Campino, und der ist immer schon da im Fernsehen gewesen und hat immer schon irgendwas gesungen. Und der ist für mich in meiner Welt schon immer da. Und dann irgendwann lernst du jeden mal kennen, weil das ja mein Job auch ist, irgendwie mit diesen Leuten zusammenzukommen. Hier und da, meistens im Rahmen der Sendung, weil ich ja sonst nicht irgendwo bin, wo die auch sind, sondern meistens bei mir in der Sendung. Und irgendwie vergesse ich dann, ob ich den jetzt nur aus dem Fernsehen kenne oder ob ich den in echt schon mal gesehen habe. Das ist auch so, die anderen wissen das auch manchmal nicht. Also ich habe jetzt zum Beispiel jetzt bei unserer Weihnachtssendung, die haben wir ja nun schon gemacht, die jetzt am 23. kommt, da war Max Giesinger, der hat dann auch zu mir gesagt, ja, schön, dass wir uns mal kennenlernen. Und ich hatte das Gefühl, ich habe den mindestens schon 20 Mal getroffen irgendwo. Aber das stimmte ja gar nicht, sondern ich habe den immer nur im Fernsehen gesehen. Und dass ich weiß das dann nicht mehr. Und das ist auch egal, weil der ist ja auch so ein Kumpeltyp, ne? Das ist so einer, den sieht man so und denkt, oh, das könnte wie so ein Kumpel von mir aus Oldenburg, so irgendwie so ein netter Kerl so, und man versteht sich auf Anhieb, weil man einschätzen kann, wie der so ist.
Und wenn ihr euch Promis trefft, ist es dann so, weil der Eindruck entsteht, dass man dann erstmal im Kopf kramt, gegenseitig, wo hat man den anderen zuletzt gesehen, ja, und daraus ein Kompliment formuliert, um dann ins Gespräch zu kommen.
Nee, das nicht unbedingt, sondern manchmal ist es so, dass man noch nicht weiß, ob man sich kennt, aber da ist man, dann redet man schon 5 Minuten und dann ist auch wieder wurscht.
Aber ist das peinlich, wenn ihr euch so am Flughafen jetzt in die Arme lauft? Genau. Du kommst an Mario Barth nicht vorbei, wenn ihr am Gate steht.
War nichts gegen Mario Barth.
So, war nur so einfach so.
Nee, weißt du, was ich
letztens
hatte?
Aber was wäre da ganz konkret? Du, da steht Mario Barth mit dir am Gate?
Nee, ich habe ein besseres Beispiel, was echt passiert ist. Letztens stand am Flughafen, stand Oliver Bierhoff. Und keine 2 Minuten später haben wir uns angeregt unterhalten. Und ich weiß gar nicht mehr über was. Also, und ich kenne den gar nicht.
Und wie ging das Gespräch los?
Weiß ich nicht mehr. Wo fliegst du hin? Und ja.
Aber auch. Will man da raus aus dem Gespräch?
Nö,
denkt sich,
warum?
Ich will's, ne?
Nö, ist ja interessant. Ja. Nee, das ist mir dann egal. Wenn beide bemüht sind, so ein Gespräch in Gang zu, wenn einer den anderen voll quatscht, ist ja immer unangenehm, egal ob prominent oder nicht. Aber wieso nicht? Also ist ja, eigentlich ist das ja auch cool. Ich kann überall hingehen und mit jedem einfach so sagen, na, wie geht's? Und die Leute reden sofort mit mir. Also das kann ich ja auch eigentlich bei fremden Leuten machen, die nicht im Fernsehen sind. Ich kann eigentlich mehr oder weniger zu jedem Menschen auf der Welt hingehen oder zu den meisten, also die mich kennen.
In Deutschland.
Kann ich einfach hingehen und sagen, hallo. Und dann werden die schon irgendwas mit mir sprechen.
Mir ist auch aufgefallen, du hast riesige Fanbase so in Neukölln und Kreuzberg. So die ganzen, ich sag mal, die Straßenjungs.
Ja.
Das sind deine Fans.
Ja,
ich glaube, du kriegst nie aufs Maul gehauen hier.
Hat dich nicht neulich sogar jemand angehubt?
Wie angehubt?
Na, du hast erzählt, es kam auf einmal eine S-Klasse.
Ja.
Von einem Tuning-Hersteller.
Aha.
Reifen dick wie Traktoren.
Ja. Ach so.
Und dann hast du gedacht, werde ich jetzt entführt, wird jetzt praktisch hier die gesamte Staffel 4 Blocks an mir exerziert.
Nee,
man sieht mich nie wieder.
Latif Hamadi. Latif Hamadi hat mich angehubt. Ich habe dann rüber geschaut.
Also
da
Wesel.
Ich kurz, nee, nicht Wesel, das ist Massiv.
Ah, Massiv, genau.
Ja, nee, da habe ich kurz, und da wird's interessant, weil sich da auf einmal 3 Welten miteinander vermischen. Den kenne ich tatsächlich, weil wir mal miteinander was zu tun hatten, ja. Und ich stand auch im Auto an der Ampel und dann fuhr halt so ein dicker Wagen so daneben mit 4 runtergelassenen Scheiben und 4 Jungs saßen da drin und guckten böse rüber. Dann hupte der und ich schaue rüber und sehe Latif Hamadi. Ich steckte gerade tief drin in 4 Blocks und konnte jetzt gar nicht mehr unterscheiden. Kennen wir uns privat? Kennen wir uns als normale Person? Und dann habe ich wirklich in diesen 10 Sekunden, du stehst an der Ampel, bist unter Stress, denkst, wann ist grün und so weiter, guckst darüber, willst schnell irgendwas sagen und so. Und da hat das bei mir wirklich einen Moment gedauert, bis ich gerafft habe, ach, die Hamadis gibt's ja gar nicht. Wolltest du
überlegen, was sagst du jetzt, wenn die dich zwingen, so ein Glücksspielautomat in dein Auto einzubauen oder so, ne?
Oder einfach, das ist ja jetzt kein Zufall, dass die neben mir an der Ampel stehen.
Oder so, ja.
Ne? Sondern normalerweise gleich werde ich ausgebremst und links steht wahrscheinlich auch noch einer.
Ja.
Und dann muss ich irgendwas hier Fragen beantworten. Ne? Und das, weil das ist ja auch so, dass man gerade diese ganze, sagen wir mal, irgendwelche Gangster-Familien,
ja,
die kennen ja alle nicht privat.
Ja.
Das heißt, das, was ich so in der Zeitung über die lese, wirkt ja auf mich genauso wie 4 Blocks.
Genau, weil man kann also, nicht unterscheiden zwischen Spiegel TV und 4 Blocks.
Ich kann das nicht mehr auseinanderhalten und vor allem nicht so schnell. Und dann noch mit dieser Verwirrung, ist er jetzt irgendwie, und das ist ja auch noch, sagen wir mal, schon auch ein bisschen Typecasting, diese Show, sagt man. Also wenn man jetzt einen ähnlichen Typen besetzt, wie es vielleicht
in der Wirklichkeit gibt.
Bei den Sopranos sitzen jetzt auch 2 von den Schauspielern im Knast. Und jetzt auch nicht, weil sie Ladendiebstahl begangen haben. Mhm. Also manchmal tut man als Caster ganz gut daran, jemanden zu nehmen, der ungefähr weiß, wie das so abläuft.
Ja.
Und das hat mich total verwirrt alles, ja.
Ja, und wie ging die Szenerie aus?
Naja, ich habe Staffel 3 geguckt und seitdem bin ich beruhigt, was zumindest Latif angeht.
Oh. Leute, ich habe noch schlechte News.
Oh.
Schlechte News. Ich bin meinen Werbevertrag los.
Nein, Schmidt.
Haben sie dich gekickt?
Ja.
Die haben dich rausgeschmissen.
Naja, also es kam keine, also ich habe keine Rückmeldung mehr bekommen. Ich also glaube, die waren jetzt nicht so zufrieden.
So ist das. So
ist das im Medien. Übrigens, kurzer Tipp, so läuft es in den Medien. Ne? Ja. Also man sagt nie jemandem, das war's jetzt. Man sagt nie, du bist raus und tut uns leid. Und man meldet sich nie wieder.
Ja, exakt. Wie eine heiße Kartoffel, würde ich fallen lassen.
Ja, so ist das. You're flying high in April and you get shut down in May. Das ist ja schon Frank Sinatra, but... You're sure you don't want to change that tune when you're back on top in June. Also du hast noch den zweiten Frühling vor dir. Vielleicht wird mal irgendwer anders mal auf dich aufmerksam.
Ja,
aber
du und wir fahren in den Mediamarkt. Und dann kaufe ich mir was Teures.
Kannst du
mit Technik dran.
Kannst du was Teures kaufen. Aber auch für unser Wohl ist hier gesorgt, denn wir haben auch weiterhin Sponsoren hier auf der Show. Und das ist jetzt was ganz Tolles. Und das mache ich jetzt mal. Ich möchte euch da was ans Herz legen.
Machst du jetzt das?
Ich mache das Werbung, jetzt. Oder? Ich mache das jetzt, aber ein bisschen anders. So.
Werbung.
Ich möchte euch nämlich in dieser Woche einen Film ans Herz legen, der jetzt in die Kinos kommt. Und zwar heißt der The Peanut Butter Falcon. Und ich glaube, es ist wirklich ein sehr guter Film. Shia LaBeouf spielt damit. Das ist ja Verrückte, der immer betrunken im Theater ausrastet. Aber so ist es eben. Die großen Künstler unserer Zeit, die Raubeine der Hollywood-Maschinerie. Manchmal müssen sie da ausbrechen, um dann aber auch sich wieder einzuklinken und so einen tollen Film zu machen. Also ich glaube tatsächlich, dass die private Verrücktheit von Shia LaBeouf auch in diesem Film dafür sorgt, dass er einen durchlässigen, guten, tollen, nachvollziehbaren Charakter spielt, denn er ist gemeinsam mit Dakota Johnson und Zach Gottsagen, so heißt er tatsächlich, einem anderen Schauspieler Teil dieses Films.
Worum geht's?
Genau, The Peanut Butter Falcon geht darum, dass ein 22-jähriger junger Mann, der das Down-Syndrom hat, einen großen Traum hat, und zwar will er Profi-Wrestler werden. Das ist jetzt erstmal eine Sache. Ich finde es insofern ganz interessant. Ich habe mal Jiu-Jitsu unterrichtet für geistig Behinderte, tatsächlich körperlich und geistig Behinderte. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Einmal die Woche habe ich als Lehrer diese Truppe angeführt, und bei mir um die Ecke waren so Werkstätten, wo die alle gearbeitet haben, wo auch gelebt haben, viele von denen. Und die kamen dann einmal die Woche rüber und ich habe mit denen Jiu-Jitsu gemacht. Und insofern kann ich mir das ganz gut vorstellen, wie das ist. Da hatte ich auch jemanden, schöne Grüße, Egon, falls du das hörst, der mich auch mit einer Hand komplett am Hals hochheben konnte und einen riesen Spaß daran hatte, mich mit 400 km/h auf die Matte zu knallen. Deswegen kann ich mir vorstellen, wie das ungefähr aussieht, wenn dort jemand Profi-Wrestler werden will. Und er ist gefangen in so einem Altenheim, da wurde er so reingesteckt, weil man nicht so genau weiß, wie man jetzt umgehen soll mit ihm als Mensch, dieser 22-Jährige mit dem Traum. Und Shia LaBeouf, der ist auch so ein Außenseiter-Typ, und der macht mit ihm so einen Roadtrip, um durch die USA zu fahren. Am Ende auf einem Floß sind die gemeinsam unterwegs und probieren diesen großen Traum also ihm zu erfüllen. Was man so hört, was man vorher schon mal so lesen kann, ist, dass das wohl ein ganz bezauberhafter, lustiger und auch rührender Film sein soll. Und der Filmtitel The Peanut Butter Falcon deswegen, weil das der Wrestlername ist.
Guter Wrestlername.
Sehr guter Wrestlername.
Warum immer Undertaker?
Ja, warum immer was Cooles?
Warum nicht die Erdnussbutter Adler?
Das war irgendwie ein guter Name. Ja. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann könnt ihr euch den Trailer und alles weitere noch anschauen unter peanutbutterfalkentickets.de. Da gibt es alle Informationen, die ihr noch braucht. Schaut euch diesen Film nochmal an. Ich glaube, der lohnt sich, und jetzt hat man ja ein bisschen Zeit.
Werbung Ende.
So, müssen
wir darüber lachen. Geschenke?
Ja, wollt ihr Geschenke haben?
Ja.
Na, sicher.
Kriege ich auch was?
Wir gucken uns erstmal deine Geschenke an.
Aber kriege ich was? Sag mal.
Ich habe halt diesen Stoll mitgebracht. Also der hat 9 € gekostet.
Das haben wir jetzt
der
schon gehört.
Der ist allein für dich.
Na gut, okay. Ich habe jetzt schon Sodbrennen von deinem Stollen.
den hast Bio-Dinkel. Du vom Glühwein.
Nee, den Glühwein habe ich gar nicht angerührt hier.
Aber hast du ernsthaft Geschenke für uns? Oder ist das jetzt?
Ja, aber es ist jetzt nicht. Also ich
werden jetzt wir jetzt verhöhnt.
Nein, ihr werdet nicht verhöhnt, aber ihr wolltet unbedingt Geschenke haben. Und jetzt habe ich in der Not mir was überlegt, weil ihr habt zu mir gesagt, ihr wollt Geschenke haben.
Ja.
Ich dachte, ich kriege ja auch was. Also, na, ist egal, ich bin jetzt nicht enttäuscht. Aber ich habe jetzt für euch was mitgebracht. Naja.
Und das tut irgendwie weh.
Moment mal.
Also der Klaas-Hörer Umlauf hat sich jetzt den Kopfhörer vom Kopf gerissen, läuft zu seinem Schreibtisch, öffnet eine Schublade und es raschelt.
Nein.
Was ist das
Nein.
denn?
Nein. Och, Mann.
Also, damit ihr hier auch etwas davon habt. Es ist im Grunde ein Geschenk, was man von was man von seinem Onkel bekommt, oder? So kann man sagen. Und zwar.
Naja, also Leute, ich muss was kurz was dazu sagen.
Du müsstest es erstmal beschreiben. Ja.
Beschreib nur kurz und dann sage ich was dazu.
Also es ist eine Schokoladentafel und darum ist Kunstfaser eine Schleife gebunden. In die Schleife ist also mühevoll aufgefächert ein 20-Euro-Schein.
Ja, ja, Leute, uns mal ein Eis kaufen.
Also ich habe mir überlegt, also
ein Stoll. Guck
mal, als ihr noch kleiner wart, da war das einfacher, euch mal was zu kaufen. Ne? Da hat der Jakob mal einen Super Soaker bekommen. Foto. Da hat der Jakob mal einen Super Soaker bekommen. Stimmt, oder wirklich, der Thomas hat den, haben wir da mal ein neues Spiel für seinen Gameboy mal. Mhm. Da war das einfacher. Aber seit ihr jetzt so größer seid, ich sag euch ganz ehrlich, ich weiß auch nicht mehr, was ich euch noch kaufen soll. Dann kaufe ich das Falsche. Dann weiß ich nicht genau, was für ein iPod er jetzt haben will, hier der Schmidt. Ne? Da hat er da immer was ganz Spezielles. Dann weiß ich bei dir nicht, ja, Macarons, die mag er gerne, aber welche? Welche Macarons? Welcher Feinkostladen ist jetzt der eine, wo er immer hingeht? Und so denke ich mir, ja, komm, ja, ihr seid doch auch immer ein bisschen knapp bei Kasse.
Ja,
so kann ich ein bisschen was beisteuern, ne? Und dann könnt ihr das euch zusammensparen, ne? Und dann, oder ihr gebt euren Freunden, da könnt ihr dann mal einen drauf machen, mal am Wochenende.
Ja, mal einladen,
den, ne? Mal einen ausgeben.
Kino.
Mal, ne? Und
das
dann,
ist so toll.
Aber,
das ist
echt ein tolles
so, und dann kauft auch. Ihr, aber ihr müsst mir auch versprechen, dass ihr euch was Schönes davon kauft. Und hier, Schmidt, nicht für Zigaretten, ne? Nicht für
Dürfen
Zigaretten.
Dürfen wir es für Alkohol ausgeben?
Für Alkohol, wenn man ein Auge zudrücken.
Ja, okay.
Aber ich will, dass ihr euch da was richtig Schönes mitmacht, weißt du? Und seht's mir nach, ne? Ich wollte da nichts kaufen, das ist doch dann auch Quatsch, wenn man irgendwas kauft, was dann in der Ecke fliegt, ne?
Das stimmt.
So habt also, ihr.
Jetzt bin ich richtig beschämt.
Ja, wir haben nichts für dich. Wir haben nichts, ey.
Ja.
Scheiße.
So.
Das ist aber wirklich süß. Also ich habe gedacht, das süß. Ist wirklich, jetzt wieder irgendwie.
Es ist ein schönes Geschenk, vor allen Dingen, weil man jetzt merkt, also es ist nicht einfach so praktisch in einer Mangelung einer Idee eine Schokolade mit einem Zwanni rauf, sondern es ist halt, es steckt halt doch ein Konzept auch dahinter.
Ja, hat sich Gedanken gemacht.
Hat sich wirklich Gedanken gemacht.
Ja, Jungs, vielen Dank. Ich bin da nicht mehr so in eurer Szene da. Ich weiß nicht, was ihr da haben wollt.
Ich weiß ja auch nicht, was ihr da auf euren Game Gear alles draufladet, ne?
Ja, ne, mit Sonic oder was. Ja. Ich kenne mich da nicht mehr aus, aber so könnt ihr selber was mit dem Geld machen, seid ja alt genug. Ne? Und Geld ist doch immer gut, ne? Wenn man mal 20 Euro ja, du, auf Tasche hat, ne? Da freut man sich doch, ne? Mal 20 Euro machen, ne? Da fühlt man,
kannst
geht man
Hand
direkt ganz anders.
Nehmen,
da geht man ganz anders ins Wochenende, nimm mal einen.
Ja, du, also es stimmt.
Darauf noch ein Glühwein, komm,
grad, Prost. Gerade gegen Ende des Jahres wird es ja oft weniger, ja, ne?
So.
Prost. Prost. Ich habe auch noch eine kleine, pass auf, ihr müsst mir jetzt, ich brauche ein bisschen eure Rechtsberatung, ne, weil ein Podcast.
Hast du Probleme oder was?
Nein, das, was ich erzähle, könnte mir halt ein Problem verschaffen, das gilt es jetzt zu verhindern, weil es ist ja durchaus so, ein Podcast ist ja ein öffentliches Medium, auch wenn es uns nicht so vorkommt, weil wir hier irgendwie an einem Campingtisch sitzen, in einem Muffbüro, in einem staubigen, sondern das hören ja irgendwie dann doch Leute und da darf man natürlich nicht Sachen sagen, die, also die, sagen wir mal, ein bisschen crispy, brisant sind.
Man darf aber nicht lügen oder was?
Na, lügen sowieso.
Ach so, du willst Geheimnisse ausplaudern.
Na, ich will ein Geheimnis erzählen. Was
oder
mir,
Leute beleidigen, juristisch?
Nein, also ich möchte gerne eine Anekdote berichten.
Ach so.
Die hat sich zugetragen in der Bar des Hotels in Köln.
Das ist ein prominenten, das möchte ich wissen.
Prominenten-Treffpunkt.
Darf ich kurz erzählen, was das ist?
Darfst du gerne erzählen? Ich möchte kurz, das ist nur die Einleitung. Hat sie an dieser Bar zugetragen. Ich habe sie nicht mit meinen eigenen Augen gesehen, aber ein anderer Prominenter hat es erlebt und mir am Frühstückstisch am Samstagmorgen berichtet, was sich am Freitag Skandalöses zugetragen.
Also, ich kann dir jetzt schon mal vorab sagen, juristisch ist das kein Problem. Das kannst du ja alles erzählen.
Aber ihr müsst mich schon beschützen. Also ich werde immer wieder Formulierungen antesten und wenn ihr vielleicht immer mal sagt, dann würde ich versuchen, nochmal so ein bisschen Abbiegung. Also ich würde immer versuchen, erstmal die Ideallinie anzusurfen.
Okay, okay.
Und dann würdet ihr so sagen, und dann, dann biege ich nochmal so ein bisschen ab.
Das stimmt. Um ganz kurz allen Leuten, die glücklicherweise nicht in dieser Dreckspisse-Medienbranche zu tun haben, die sich fragen, was Hotel, ist das jetzt hier ein feststehender Begriff?
Also jetzt, der darfst du natürlich auch nicht zu ehrlich beschreiben, ne?
Doch, ich sag's jetzt, wie es ist.
Ja,
Hotel ist ein in die Jahre gekommener.
Jakob, du vertreibst alle Hörer, ne? Wer soll sich das anhören? Du fährst mit dem Auto und dann kommt dein Gekeife da. Ey. Jetzt.
Also, das Hotel ist ein in die Jahre gekommener, plüschiger Bettenbomber hinterm Dom irgendwo da sind, sag mal, die haben jetzt so einen Neubau und da haben die so einigermaßen moderne Zimmer wohl. Wenn sie einem Gefallen tun wollen, wenn man da eincheckt, dann kriegt man immer so Themenzimmer. Also ich zum Beispiel.
Kannst du es ja wertfrei
beschreiben. Genau, ich kriege zum Beispiel, wenn ich da einchecke, sagen die mal, ah, wir haben eine Suite für sie. Und dann checkt man da ein und dann hat man da so ein, kriegt man so ein Zimmer, was nach Themen ist. Also entweder Asien, Afrika. Also es sieht ein bisschen aus wie so Themenräume im Puff, ehrlich gesagt. Weil da drin ist auch meistens noch so eine viereckige Badewanne, die so ganz verkalkt ist, wo man das Gefühl hat, hier hat gerade Bert Wollersheim noch reingewichst. Und jetzt ich glaube,
also wirklich klar, wir müssen das piepen.
Darf man das nicht sagen hier?
Ich weiß es nicht.
Du musst es, glaube ich, ein bisschen wertfrei. Also wir
so sieht es da aber aus.
Wir und piepen und das und dann an entscheidenden Stellen.
Wenn es ja da so aussieht, dann ist das okay.
Nein, aber ich will nicht, dass unser
Dann
ins Gefängnis kommt.
So, und dann gibt es noch die Bar halt. Ja. Und da treffen sich Prominente mit Hella von Sinn. Hella von Sinn ist immer da. Und Prominente können sich mit ihr da treffen. Ist das richtig?
Da kommen so alle Promis, die von RTL angeschwemmt werden nach einer Aufzeichnung. Ja, die treffen also sich genau, immer noch in der Bar.
Jetzt, das heißt angeschwemmt, die sind engagiert worden von RTL. Wenn jetzt Let's Dance abends ausgekerchert wird, dann landen die alle da. Ne? Das heißt, die gehen schon so halb betrunken, die kriegen den ersten Sekt schon hinter der Bühne bei RTL und gehen dann so halb betrunken ins landen da vor der Bar, schnacken sich da gegenseitig bis 4 Uhr nachts voll und am nächsten Tag geht's dann wieder zurück in ihre eigene Wohnung oder so.
So, und jetzt ist es ja rechtlich so, also bevor ich jetzt zu dem komme, was vorgefallen ist, also mein Medienrechtsverständnis geht so weit, also ich muss versuchen, diese Geschichte so zu erzählen, dass der Prominente für einen objektiven Dritten nicht sofort individualisiert erkennbar ist. Und ich möchte jetzt gar nicht drauf eingehen, warum. Es war Freitagabend und es waren sehr viele Produktionen in der Stadt. Ganz viele unterschiedliche Sender und all diese Menschen, die schlafen auch gerne, weil sie, glaube ich, sich zunutze machen, dass sie als Prominente sich jederzeit ansprechen können, ne, ob sie sich kennen oder nicht, um dann einen bunten, lustigen Abend zu haben. Ne? Also da sind da Leute von hier Dancing on Ice, die da nochmal einen kleinen Gin Tonic.
Ist das der erste Hinweis?
Nein, ich versuche keinen Hinweis zu geben. Schmidt, es ist hier kein Ratespiel. Es geht hier um meinen guten Ruf und es geht hier um eine Unterlassungserklärung.
Cappuccino lässt mal so ein paar intime Details
raus. Und es sind vielleicht auch andere Produktionen, auch die vielleicht täglich auch immer
Komm,
wieder
Dagmar,
laufen.
Komm, Dagmar, hau einen raus, Dagmar.
Und, so, und ich bin da am nächsten Morgen aus Gründen, die wir nicht weiter ausführen wollen, zum Frühstück verabredet gewesen. Und dann kam ein Star-Koch auf mich zu. Und es kann natürlich jeder gewesen sein. Es muss nicht zwingend.
Oder
es könnte auch
Jamie Oliver.
Es könnte Jamie Oliver gewesen sein oder Gordon Ramsay.
Gordon Ramsay.
Ist es jeder ja möglich. Mhm. Kommt auf mich zu, sagt, Mensch, moin.
Paul Bocuse,
keine Ahnung.
Jetzt genau. Erzähl die Story. Erzähl.
Der sagt so, moin, ich bin's, Starcock. Und ich war auch gestern hier ein Trinken ganz gepflegt und da ist mir doch eine Figur aufgefallen, schillernde Figur seit Jahren im Biss, die doch sehr lautstark über Beischlaf zwischen Frauen ausführlich berichtet hat. Also sehr, sehr lautstark berichtet hat. Aha. Und so, dass also es praktisch niemandem verborgen blieb, der ebenfalls in der Bar war. Da ging es sehr detailliert drum und diese Figur hat auch da versucht, es war auch so ein leicht flirtiges Gespräch mit einer jungen Frau und die hat das auch mit angehört und auf dem Höhepunkt einer sehr, sehr, wie von allen Beteiligten geschildert wird, detaillierten Beschreibung vom Beistand mit Frauen ist diese Figur umgefallen.
Also der erzählt wie
an der Bar hast du links hast du die eine Produktion stehen, rechts die anderen Promis von A bis Z aller Güteklasse, jede Art und Weise und da krakeelt die Frau und auf dem Höhepunkt der Geschichte fällt sie einfach um. Wie so ein Sack Kartoffeln einfach Wumms macht's. Und da mussten andere zur Hilfe eilen und dann wieder aufhelfen.
Mozi Mabuse.
Schmidi, es ist kein Ratespiel, es geht hier um meinen guten Ruf. Aber jedenfalls, das ist ein Freitagabend im Hotel in Köln.
Ja.
Und jetzt, darauf möchte ich nämlich eigentlich hinaus. Es gibt ja durchaus Leute, die unseren Podcast hören, weil sie sich für Prominente interessieren. Mhm. Vermute ich jetzt mal. Ja. Und das möchte ich einfach mal als Pro-Tipp geben.
Einfach dahin gehen, ne?
Genau, es darf jeder ins Hotel gehen.
Na klar, jeder ganz normale darf, öffentliche Bar.
Jeder darf sich da ein leckeres Getränk bestellen,
Zimmer,
sich in diesem Ambiente da an die Bar setzen. Und ich empfehle einfach nur, Freitagabend 23 Uhr ist the place to be. Und dann kann man einfach mal so schauen, einfach mal so auf sich wirken lassen, was da so,
sehr gut,
was
auch,
so passiert.
Sehr, also auch,
trink mal
auch so,
Ende.
Aber wer auch schon, wer jetzt sagen wir mal schon sagt, der Comedypreis, das ist ja schon scheiße. Der war noch nicht freitagsabends im also damit
das mal auf, Glas auf. Der Comedy-Preis ist ein ganz, ganz ehrbarer Preis, über den gerade wir Produzenten uns immer aus ganzer Seele
wir
freuen.
Wir Produzenten?
Und,
Moment.
Uns jederzeit die Hände reiben, wenn so ein herrlicher Preis den Besitzer hier nach Berlin zur Florida TV wechselt. Also liebe Comedy-Preis-Freunde, jederzeit immer gern auf die Liste packen.
Also ja. Stimmt, das ist eine super Veranstaltung und es ist auch gar nicht so, dass man da unter der Treppe hinterm Zigarettenautomat irgendwie vielleicht einen Sekt umsonst kriegt, wenn er auch Sponsor ist. Das kann sein, dass das die Aftershow-Party ist, kann sein, dass man nicht das ganze Foyer bespielen darf, sondern wirklich nur den Eingangsbereich, sagen wir den Zwischenbereich, die wie nennt man es, die Schleuse zwischen den zwei Türen, damit es drin nicht kalt wird, da ist die Aftershow-Party.
Wir haben mal mit dir und Joko da gedreht und nur ganz kurze Mini-Geschichte. Da haben wir versucht, dann euch Promis praktisch während wir gedreht haben anzusprechen, damit wir die zu euch vor die Kamera schubsen können, damit wir was mit denen machen können. Ne? Mhm. Und dann habe ich im Comedy-Preis vor hier kurz vor der Veranstaltung 30 Kamerateams, exklusiv ist live drauf und so, habe ich den Hundeheini hier, Martin Rütter, angesprochen. Immer, Herr Rütter, kommen Sie doch mal ganz kurz. Und dann hat er gesagt, nein, ich bin privat hier.
Ja, na klar.
Und er hatte so ein riesen T-Shirt an, so ein witziger Hundespruch.
Nein,
aber nein,
Hund?
Er war privat.
Ja, natürlich, hat er da gerade einen Hund trainiert, hat er gerade gesagt, Sitz, Platz, komm her, hol das Stöckchen. Nein, das ist sein Job ist doch nicht beim Foyer im Comedypreis sein. Martin Rütter ist Hundeprofi, ja. Und manchmal auch mit seiner privaten Meinung in Talkshows und so weiter. Aber vor allem ist Martin Rütter erstmal Hundepsychologe, ja. Und wenn er gerade keinen Hund trainiert hat und wenn du nicht gesehen hast, wie da gerade ein Hund durch den Reifen springt, dann war sehr der Martin cool. Rütter, hatte der da Feierabend. Mhm. Und ihn dann da doof anzuquatschen, du sagst doch auch nicht, gehst du auch nicht zur Bundeskanzlerin, sagst, könnten Sie mal immer was regieren jetzt hier.
Aber abfilmen dürfte ich die. Und in ähnlicher Funktion war Martin Rütter auch am Montagabend bei Frank Plasberg bei Hart aber fair zu Gast. Es war eine illustre Runde. Kann man sagen, ne? Es ging im erweiterten Sinne um Hunde, bis das auf einmal.
Ging um Möpse.
Unter anderem auch um Möpse und Hundeerziehung, glaube ich auch, oder Schmidt?
Warum? Aber warum? Das frage ich mich bis
jetzt. Also bei den Themen bei Plasberg, das stelle ich nicht mehr in Frage. Also er macht da von Homöopathie über Möpse, pro oder contra, macht er da im Grunde alles. Und
Hunde
das
oder,
fantastisch.
Oder soll man es lassen?
Und dann passierte aber Folgendes, es trat eine etwas verhuschte Dame auf einmal mitten ins Studio und hatte eine Forderung.
Kommen Sie doch mal an meine Seite, ja. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind Zuschauerin gewesen dort. Wer sind Sie?
Ich bin Katja und ich bin Feministin.
Ja.
Bekennende Feministin.
Was hat das jetzt mit Tieren zu tun?
Das hat nichts mit Tieren zu tun. Ich möchte einfach diese Gelegenheit nutzen,
Herr Rütter, mehr Ernst.
Hier im Internet, hier im Fernsehen mitzuteilen, dass die Bundesregierung gegen Feminismus im Internet vorgeht.
Ja, okay.
Was ist jetzt?
Ich möchte jetzt darauf hinaus, es war Martin Rütter noch dabei und es war jetzt ja vor allen Dingen als Fernseh.
War der als Profi oder privat?
Er war, die Grenze war fließend, aber ich glaube, er hat sich zum Thema Hunde geäußert. Aber worauf ich hinaus will, als Fernsehinteressierter sind ja. Das ja die Momente, auf die du am Fernsehgerät wartest, dass in einer Live-Sendung was völlig Unvorhergesehenes passiert. Und jetzt macht es eine große Freude, wie geht der Moderator damit um? Und Frank Plasberg versucht jetzt, diese Frau einzufangen. Und er versucht, sie wieder von der Bühne zu bringen. Und du kannst ja die Frau nicht wegschieben.
Du kannst nicht sagen, ne? Sie spinnen ja wohl,
genau.
Hauen sie wieder ab.
Ja.
Und Aufweige links, rechts, ja. Wiedersehen, das ist meine Show, das geht nicht.
Das geht nämlich nicht.
Nee, auch wenn Frank Plasberg vielleicht ein bisschen in den Fingern juckt, das darf er nicht.
Genau, er darf nicht tun, was er fühlt, er muss jetzt besonnen reagieren. Und ich finde den Trick, den er anwendet, sehr, sehr gut und will dich im Anschluss auch nochmal fragen, Klaas, wie wärst du mit der Situation umgegangen. Ich lasse jetzt aus, dass Martin Rütter immer wieder, als Plasberg die Frau war, schon 3 Meter hinter die Kameras geschoben hat, kommt Martin Rütter immer noch mal ein paar Argumenten und macht die wieder neu zornig. Das lasse ich jetzt aus, das kann man sich bei YouTube angucken.
Ja, ja, genau. Aber der fängt ein Gespräch an, ne?
Der fängt immer wieder grätscher mit einem Gesprächsangebot rein.
Oder wie wir sagen, he's feeding the monkey.
Exakt. Und die Frau läuft natürlich da schon im roten Drehzahlbereich immer wieder und Martin Rütter piekt da immer wieder rein. Das kann man sich bei YouTube angucken. Aber jetzt hier das Schlichtungsangebot von Frank Plasberg.
Darf ich Sie um eins bitten? Sie haben es jetzt gesagt, ja, und wir werden uns nachher nochmal mit Ihnen, und da ist unser Redaktionsleiter Georg Dienhofen, der wird sich jetzt mit Ihnen unterhalten, und dann werden Sie morgen bei uns auf der Seite nochmal was zu dieser Geschichte hören, und danke, dass Sie uns jetzt weitermachen lassen. Können wir uns so einigen?
Und wir freuen uns, dass die Frau da einen Teilerfolg erreicht hat, nämlich dass morgen auf der Seite nochmal was zu hören sein wird. Man hat aber fair.
Soll ich mal nachgucken, ob da was zu hören?
Initiiert durch den Herrn Diedenhöfer, nämlich den Redaktionsleiter, dass der natürlich dann sofort sagt, aber das ist eine alte Domian-Methode. Das ist eine alte Domian-Methode.
Genau, analysiert das doch mal.
Das ist eine alte Domian-Methode. Wenn Domian gemerkt hat, hier zu lang, zu irre, zu verrückt, zu gefährlich, dann heißt es, leg jetzt bitte auf, Johannes, mein Psychologe ruft dich gleich nochmal zurück.
Ja, stimmt. Ja?
Und so ist eben auch der Georg Dienköter da, der wird jetzt auch praktisch einfach nur hergenommen, als hier ist ein Offizieller, und er tut ja jetzt so, als würde der sich jetzt gleich bei einer Tasse Kaffee mit der Frau nochmal hinsetzen und zu sagen, das ist jemand, der ist interessiert an so journalistischen Pamphleten, die sie hier offenbar vorbereitet haben, sie haben hier eine politische Meinung, der ist Redaktionsleiter von Hard Aber Fair, wer könnte sich besser für sie interessieren als der, was wollen sie denn hier?
Der schreibt das nochmal alles auf. So. Der notiert sich das.
Der geht dann mit Ihnen in so einen Raum und er wird sich das alles nochmal ganz in Ruhe anhören. Und erst wenn ihr wirklich fertig seid, wenn ihr das Gefühl habt, ich habe alles gesagt.
Und hetzt euch auch nicht.
Nee, dann, dann wird hier alles in Ordnung sein. Ja. Und das war letztendlich, finde ich, sein faires, gar nicht so hartes, aber faires Angebot von Frank Plasberg mit der Situation.
Aber weißt du, ich denke da manchmal so, also der erste Reflex ist ja, oh, das ist dem Moderator jetzt unangenehm und er versucht da aus der Situation rauszukommen und die möglichst schnell loszuwerden. Ich habe den Eindruck, der sieht so das Tor in Madrid fällt um Moment.
Ah.
Weißt du, als Jauch, und ich glaube, es war Jauch und
Marcel Reif,
da ist das Tor umgeknickt, dann waren 2 Stunden, hat das Champions League Finale nicht geklappt, die waren live auf Sendung, da hat er Fernsehpreise für gekriegt und so weiter. Und deswegen glaube ich, findet der Plasberg, und das hört man da auch raus, das ist mega geil, dass er da so lässig mit umgeht und jetzt hier noch ein Angebot macht, die Frau nicht verstört, nicht irgendwie wegschubst etc. Und er sieht schon wirklich den Krimi-Preis da kommen.
Das Problem ist halt, wenn man so als Moderator dann doch so auf der zweiten Ebene feststellt, das, was die da will, ist eigentlich viel interessanter als mein Hundescheiß hier. Also ich glaube, das ist ein blöder Moment der Erkenntnis, wo man eigentlich sagt, eigentlich müssen wir alle rausschicken, die Frau da hinsetzen und sagen, jetzt erzählen Sie mal, was ist mit dem BND?
Im Grunde aber müssen wir wieder den Bogen schlagen zu unseren Zuhörern, die gar nicht vielleicht Fernsehmoderator sind. Und was ich gerade irgendwie hier feststelle ist, jeder kennt ja so Momente im Leben, die so ungemütlich werden, weißt du, wo du merkst, du hast dich in so eine Sache reinmanövriert, wo du nicht mehr rauskommst, wo du einfach weißt, jetzt wird's hier eng und ich habe mich da vergaloppiert, hätte Roland Koch mal vor 10 Jahren gesagt. Das kann an der Tankstelle sein, das kann beim Referat in der Schule sein, da gibt's mannigfaltige Möglichkeiten bei der PowerPoint in der Firma, ist ja wurscht, ne? Und ich will euch jetzt einfach den Tipp mitgeben. Fangt einfach an, auf irgendwen, der so ein bisschen im Hintergrund ist, zu zeigen und sagen, alles weitere erklärt Ihnen jetzt hier der Herr Dienhöfer, der setzt sich mit euch nochmal hin und dann verpisst ihr euch.
Das mache ich seit Jahren.
Wer ist denn dein Herr Dienhöfer?
Naja, du.
Scheiße, das kam mir irgendwie bekannt vor.
Naja, klar, so, das ist eine völlig normale Sache. Ich habe mal bei Viva Live mal einen geschubst.
Stimmt. Warst du auch dabei?
Ne? Ja. Mhm. Da hat einer, wer war denn das noch? Irgend so eine Sängerin, Monroes oder sowas.
Aber um jetzt auch nochmal zu zeigen, wie man nicht reagieren soll.
Nee, das war genau richtig, was ich da gemacht habe. Da ist Also, ich...
Du hast jemand geschubst im Fernsehen.
Ja, also, pass auf, da ist einer aufgesprungen in der Live-Sendung, hat sich das Mikro geschnappt von Mandy von Monroes oder irgendwie so.
Da ist ja sofort die Hand ausgerutscht.
Und da war es so, dass derjenige hat das Mikro genommen und wollte da irgendwas durchgeben da, weiß was ich was. Und da habe ich natürlich, weil ich auch alter Ninja bin und alter durch meine Jiu-Jitsu-Trainings-Skills, innerhalb von, also der war nicht mal beim dritten W, bei der Homepage, die er da durchgeben wollte. Und dann war der schon, hatte ich den schon praktisch von Viva rüber zu MTV geschubst.
Das stimmt, aber man muss auch sagen, es hatte jetzt weniger mit Ninja, sondern eher so Helmut Kohl, wenn er mit Eiern beschmissen wird. So bist du auch schon am Typ dadurch.
Du meinst in Halle, ne? Als Helmut Kohl irgendwann gesagt hat, jetzt reicht's mir, in die erste Reihe gegangen ist und auf den Eierwerfer eingeschlagen hat, irgendwie diese grandiose Szene.
Sehr wirklich. Gute YouTube-Szene, bitte heute noch nachschauen.
Heute will ich das, ich habe den tatsächlich, das kann man sich glaube ich mal angucken, einigermaßen so rausbuxiert, aber jetzt sehr gute Szene. Es gibt übrigens die Top 3 meiner Lieblings nostalgischen Politiker-Quatsch-Szenen. Eine davon wird nur beschrieben, zwei gibt es sogar Aufnahmen von. Helmut Kohl, weiß glaube ich 91 in Halle, als er dann so rüber in die neuen Bundesländer gefahren ist und dort beworfen wurde und sich wirklich wahrscheinlich gedacht hatte, Leute, ich habe jetzt hier
undankbares Pack.
Ich habe jetzt hier vor euch das hier ausgehandelt und so und jetzt werde ich hier mit Eiern beworfen. Da ist dem einfach ganz kurz meine Sicherung durchgebrannt.
Richtig, der Kragen.
Dann hat er sich losgerissen von seinen eigenen Sicherheitsleuten, ist da in die erste Reihe hinter und hat hinter so eine Hollandgitter einfach mit der, und Helmut Kohl, ich meine, wo der hinwächst, hinschlägt, da wachsen, also da blühen keine Landschaften mehr. So. Und sehr gute Szene. Nächste gute Szene, auch so ungefähr aus derselben Zeit, ist damals russischer Präsident Boris Jelzin, der auch 1991 war das, vollkommen betrunken das Berliner Polizeiorchester dirigiert hat. Er hat das Berliner Polizeiorchester zu Ehren von Herrn Jelzins Besuch gespielt und er hat dem Dirigenten den Stock weggenommen und hat sich betrunken vor das, wie auf Wacken.
Wie so ein Wodka-Bär.
Wenn die Feuerwehr dort spielt. Das war ganz toll. Und Boris Jelzin hat auch fast mal eine Staatskrise ausgelöst. Das kann man aber nur nachlesen, da war ich leider nicht dabei. Da gab es ein Staatsbankett und da hat er dem kirgisischen Präsidenten, als er um den Tisch gelaufen ist, mit zwei Löffeln auf der Glatze getrommelt.
Und das macht man nicht.
Nee, das macht man nicht. Und Jelzin hat viele gute Sachen gemacht. Der ist auch zum Beispiel, als er mal hatte er einen Staatsbesuch in Amerika und wurde zweimal auf der Washington Avenue aufgegriffen. Einmal bei dem Versuch, über die Mauer zu klettern von seinem Gästehaus, weil er nach eigenen Angaben Pizza holen wollte. Es war eine Amtszeit von Bill Clinton. Und es gibt so Memoiren, wo das also drinsteht von Leuten, die aus Gedächtnisprotokollen diese Sachen angefertigt haben. Und einmal tatsächlich in Boxershorts auf der Washington Avenue Boris Jelzin aufgegriffen und wieder zurückgebracht, wieder ins Bett gelegt, gesagt, so, bitte weiterschlafen, Pizza bringen wir ihnen dann.
So ging es mir mal mit Joko bei Rock am Ring. Da hat er sich so besoffen, hat dann Mando Diao in Gästeraum gepisst. Ich kann das sagen, weil er das selber schon mal erzählt hat.
Ich irgendwo bei einer Gelegenheit. Mich auch, ja.
Und danach wollte er auf die Aftershow-Party und hat den Eingang nicht gefunden und ist dann über den Zaun geklettert in meinem Beisein und wurde aber dort, mitten, als er oben auf dem Zaun hängt, von dem Security runtergerufen. Und es war so peinlich. Ich bin einfach ins Dunkle weggerannt. Und später habe ich ihn noch gesehen auf der Aftershow-Party mit dem Kopf in der Mülltonne. Wie das aber zustande kam, weiß ich nicht. Schneiden wir eh raus, ne?
Nö, wieso?
Bleib drin. Nee,
bleib drin. Muss man nicht.
Nein. Schöne Grüße, Joko, wir lieben dich.
Es gibt viele gute Partys, wo man auch mal aussortiert wurde. Wir sind auch mal rausgeflogen, weißt du noch, wo wir mal rausgeflogen sind?
Wo sind wir rausgeflogen?
Beim 50. Geburtstag von Guido Westerwelle.
Von Guido Westerwelle,
ja. Da haben wir gedreht für Harald Schmidt.
Ja.
Und wollten mir einen lustigen Witzbeitrag machen beim 50. Geburtstag. Der hat im Tipi, im Kanzleramt, war so eine halböffentliche Feier, ne, mit geladenen Gästen aus Kunst und Kultur und Politik natürlich.
Johannes Freunde. B. Kerner hat diese Veranstaltung moderiert, das muss man ja auch mal sagen.
Genau.
Für einen FDP-Abgeordneten, Guido Wessel, hat Johannes B. Kerner moderiert.
Ja.
Und für uns war die Herangehensweise, dass wir erzählt haben, wir tun so, als wäre es ein Kindergeburtstag.
Ja, wir gehen einfach mal hin und sind auch eingeladen und gucken mal, wie so eine Party ist, wie so ein 50. Geburtstag da abläuft. Das war natürlich eigentlich organisiert letztendlich wie ein großer Zapfenstreich.
Ja.
So, es war wahnsinnig offiziell und dann gab es einen roten Teppich und es sind da Leute, sehr gut fand ich damals noch, wir hatten ja diese schrottigen Sat1-Mikrofone, diese lilanen, in die keiner reinsprechen mochte und ich warte natürlich immer auf möglichst hochrangige Politiker, die doof genug sind, mir irgendwie so einen O-Ton zu geben, den ich nachher verwursteln kann und dann kommen die doof rüber, auch wenn sie eigentlich was gar nicht so doof gesagt haben. Ne?
Ja.
Hat Dirk Niebel damals als Entwicklungsminister noch irgendwas Dummes gesagt und so. Und dann gut fand ich zum Beispiel, die Kanzlerin war auch da. Und was die kann, das habe ich da das erste Mal gesehen, warum sie eben öfter mal nicht in die Falle latscht von hier heute Show und die ganze und so witzige rote Teppich-Kasper wie wir damals, weil sie sofort erkennt, ob jemand wirklich was von ihr wissen will, ob das jetzt hier wichtig ist oder ob sie gleich verarscht wird. Sie läuft da lang, guckt einmal die Reihe der Fragensteller, der potenziellen ab, schaut jedem einmal in die Augen, auch mir, und stellt sofort fest, das ist ein Spinner, da muss ich nicht hin.
Aussortiert.
Innerhalb von, wie ein Roboter, innerhalb von einem Bruchteil einer Sekunde hat sie gerafft, das ist so ein lustiger Ulk-Kasper da. Da brauche ich nicht hingehen, ich bin nur die Bundeskanzlerin, und geht sofort vorbei, spricht einmal mit dem ZDF, einmal mit dem ARD, tschüss, Wiedersehen, das war's, das war die Bundeskanzlerin. Und andere Leute wie Dirk Niebel laufen einem halt in die Mausefalle, ne? Ist ja klar. Und dann fand ich sehr gut, dann wurden Westerwelle damals noch Geschenke überreicht auf dem roten Teppich. Und Thomas de Maizière hatte offenbar kein Geschenk und ist eben erst nachmittags eingefallen. So zumindest habe ich mir die Geschichte zusammen konstruiert. Denn damals war er Verteidigungsminister und er hat Guido Westerwelle einen Bundeswehrrucksack geschenkt. Und es war, und ich bin mir zu 100% sicher, dass der nachmittags durchs Ministerium gelaufen ist, sein Referendar hat gesagt, heute Abend ist Guidos 50. Da müssen wir hin. Und Thomas de Maizière ist wie Schuppen von den Augen gefallen, scheiße, ich habe kein Geschenk, ist durch die Büros gelaufen, hat hinter jeder Tür geguckt, ob hier noch irgendwas rumliegt.
Hätte er mal besser so eine Schokolade mit einem Geldschein
als das. 20 Euro drauf. Und dann hat er diesen Bundeswehrrucksack genommen und hat dann da eine Riesenrede zu erzählt. Hier auch für stürmische Zeiten und hier ist alles mit dabei und hier ist noch ein Zelt. Und naja, weißt du, hier ist noch ein bisschen Marschbesteck hier. Und aber er hat da 100%ig 5 Minuten bevor losgefahren ist noch irgendwie einfach so Werbegeschenke mitgenommen aus dem Verteidigungsministerium.
Rausgeflogen sind wir, glaube ich, dann, weil du Dr. Philipp Rösler gefragt hast, ob er vorgeschlafen hat und dass er bitte aufpassen möge, dass er nicht so viel Fanta trinkt, damit er keinen Fanta-Bauch bekommt, vor Aufregung auf dem Geburtstag, und dass wir dann den nicht ganz aufgekratzt abholen wollen, weil er so viel Zuckerintus hat.
Ja, ich kann aber auch sein, dass Volker Kauder das veranlasst hat, weil ich habe mir Chips mitgenommen. Wir waren in der Mitte war so eine Presseecke, da wurde man so eingefercht, auf so 10 Quadratmetern wurde man so abgeflattert mit so Band, und dann saß man da drin, durfte da nicht mehr raus. Und von da aus konnte man sich dann das bunte Treiben da anschauen. Volker Kauder saß an so einer langen Tafel und hat da irgendwie Suppe gegessen. Und ich hatte so eine Tüte Flips mit. Und die ist mir dann umgefallen. Und überall lagen die Flips auf dem Boden. Und dann sind so die Kellner, die so an einem vorbeihuschten, über die Flips drüber. Und die haben sich dann so festgetreten im Boden. Und dann, das hat dann der Kauder gesehen und hat mich angeschaut wie mein eigener Vater. Und hat mich so aus der Ferne mit seinem strengen, väterlichen, autoritären Blick, hat er mich gerügt, wie so ein strenger Schuldirektor. Und hat einfach nur mit dem Kopf geschüttelt. Und hat mir mit seinen Blicken zu verstehen gegeben, ob das jetzt sein muss hier.
Ja. Apropos strenger Schuldirektor. Ich habe gelesen gestern, in Niedersachsen gibt's die erste Schule, die Jogginghosen komplett verboten hat, unter Strafe stellt.
Ja, wie hier bei uns.
Wie hier bei uns. Meine Frage an euch ist, wir haben ja jetzt die Weihnachtszeit vor uns und wir werden da ja schön privat, und es ist ja alles so ein bisschen Urlaub. Mhm. Wo ist für euch die Grenze erreicht, das im Gehen lassen? Also lasst ihr euch so in eurer Situation, ihr seid Familienväter, ihr habt irgendwie, ne, ihr steht im Leben, aber lasst ihr euch manchmal so richtig gehen und gammelt rum, und wenn ja, wie sieht das aus?
Also ich werde mich komplett gigantisch gehen lassen. Wir haben ja hier schon über Mode gesprochen. Ich trage meistens dasselbe, nämlich Jeans, Pulli, Hemd, aber wirklich zu 99% ein Hemd. Und ich werde sowohl an Weihnachten als auch im Urlaub, den ich danach antreten werde, wo es ein bisschen wärmer ist, werde ich wirklich nur in so flatterigen T-Shirts rumlaufen und in so kurzen Hosen mit so einem ganz flexiblen Bund. Und ich habe sogar mit dem Gedanken gespielt, ob ich mir ein Herrenkleid kaufe. Es ist praktisch ein flatterndes, das ziehst du über den Kopf.
Es hat Homer Simpson auch.
Exakt, ein Mumu. Ja. Das ziehst du über den Kopf und es ist so aus flatteriger Seide, und darunter kann man einfach ganz Mensch sein. Und das ist für mich absolut denkbar, dass ich damit meinen Urlaub begehe. Und das auch erst dann ausziehe, wenn das praktisch abstellbar ist, weil es so von Senfflecken und altem Bier krustig geworden ist.
Und Klaas, bei dir, kannst du dich auch noch gehen lassen, oder ist das jetzt immer Kontenance bewahren? Bei dir?
Um Gottes Willen, nein. Also natürlich werde ich mich gehen lassen. Ich werde im Urlaub ausschließlich in der Badehose. Also ich schlafe in der Badehose. Ich gehe mit der Badehose ins Wasser, lasse die dann trocknen, lasse die ganze Zeit an. Ich habe immer dieselbe Badehose an, 24 Stunden.
Von der Firma Puna?
Von der Firma Puna. Da habe ich mir in Thailand, da habe ich mir mal vor vielen Jahren eine eine, genau, es gibt die teure Firma, die heißt Puma, und dann gibt es noch die günstige Alternative, die heißt Puna. Und das ist auch
so ein tolles Tier.
Da ist auch so ein Tier drauf, sieht so ähnlich aus wie ein Puma, ist halt ein Puma.
Hat nur drei Beine.
Und es ist so, sagen wir mal, wie gesagt, einfach so für den normalen Menschen.
Der Bart wird nicht mehr rasiert?
Bart wird nicht mehr rasiert, genau. Und irgendwann sehe ich aus, als so wie James Bond nach einer Gefangenschaft. Wenn man so Pierce Brosnan nach 4 Wochen aus irgendeinem Loch zieht, so sehe ich dann aus. Oder aber auch wie Peter Ludolf. Ist immer je nach Tagesform, ne? Ich variiere zwischen James Bond in Gefangenschaft und Peter Ludolf, je nachdem, wie viel Weißwein es am Abend vorher gab. Daydrinking. Schmidt. Auch zu Hause schon, mit Eierlikör. Meine Mutter hat auf dem Wochenmarkt für mich Eierlikör gekauft.
Lecker.
Selbstgemachter Eierlikör.
Habe ich auch jetzt mega Bock drauf.
Ja, genau. Und hätte ich mitbringen können, habe ich zu Hause. Und den donner ich mir rein.
Finde ich mega gut.
Und ja.
Also ich bin auch ein großer Freund von faul sein am Wochenende. So. Mhm. Ne? Also ich kann mich da auch richtig gehen lassen. Aber vor 2 Wochen hat sich was zugetragen, das hat mir zu denken gegeben. Und da komme ich nicht so drüber weg. Was muss ich ehrlich sagen, da denke ich oft dran zurück.
Ja, los.
Das war nach der Weihnachtsfeier, die war ja Donnerstagabend.
Ja. Nachts,
und ich habe dann freitags einen amtlichen Kater gehabt, ne? Und habe dann so ein bisschen hab gedacht, machst du mal einen Fernseher an, ne? Mhm. Und ich sag mal so, ich möchte euch mal vorlesen, was ich an diesem Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag, konsumiert habe. Das ist nicht übertrieben, das ist mein komplettes Wochenende, was ich da geguckt habe. Also, angefangen, Freitagmorgens, The Irishman, komplett am Stück, nicht wie die Anfänger hier geviertelt
der
und so.
Der dauert 3 Stunden oder so.
3,5 Stunden, kein Problem. Danach The Servant, neue Folge von M. Night Shyamalan auf Apple Plus, Folge 1 und 2 geguckt. Working Moms auf Netflix, Staffel 1. Fußball, ein Spiel,
Staffel 1, Moment, du hast gesagt Staffel 1.
Ja, Staffel 1. Ja, ich meine das auch so. 10 Folgen.
Einfach also 10 Stunden, ja. 15, ich habe jetzt schon 15 Stunden, habe ich gerechnet.
Ja, wir waren ja erst bei Freitag.
Ja, ja.
So, dann war der Samstag, dann Fußball, ein Spiel Dritte Liga, ein Spiel Erste Liga. Das Erstligaspiel war Hertha, war sau langweilig. Dann Duell um die Welt, halb, lief abends, habe ich nur halb geguckt, weil ich musste The Servant Folge 3 gucken. Gefolgt von Morning Show Folge 7, Godfather of Harlem bei Telekom, Wendepunkte des Zweiten Weltkriegs auf NTV, Working Moms Staffel 2, da waren wir schon im Sonntag, Hochzeit auf den ersten Blick, meine Lieblingssendung, 17.30 Uhr auf Sat 1, The Movies That Made Us über Kevin allein zu Hause und Kitchen Impossible, auch sehr gut. Und ich muss sagen, folgende Effekte.
Und da war es Montag 9 Uhr.
Da war es Montag 9 Uhr, ich bin ins Büro gefahren. Und das war für mich und für die Leute, die Freunde des Faulseins, war das so wie die Mount Everest bestanden. Ich war ab Sonntag so mittendrin in der Todeszone, mein Rücken schmerzte, ich habe mich krumm und bucklig geguckt, also wirklich, es ist kein Witz, ich habe mir Augentropfen reingemacht, ich habe mir Sonntagmittags, habe ich mir Augentropfen in die Augen gemacht, damit ich weiter gucken kann, weil da noch Kitchen Impossible anstand.
Wurde der Sauerstoff knapp?
Also ich kann mir schon vorstellen, also da, wenn du da das Programm durchziehst, ja, da will ich nicht versehentlich als Heizungsableser da so das morgens mal
da rein, aber
will ich nicht meine Pizza liefern.
Da hat keiner eine Chance. Ich habe das Haus nicht verlassen. Ich habe mir so die Brötchen aus der Gefriertruhe geholt. Das war das Maximum an Aktivität. Alles beruhend auf dieser Weihnachtsfeier.
Aber das kann doch nicht wahr sein.
Ich schwör's euch, es war so.
Du bist doch wirklich, nee, weißt du, ich hab so ein bisschen den Eindruck, du bist so wie diese, so, ich stell mir das so vor, kennt ihr Minority Report, wenn diese Precogs in dieser milchigen Suppe da liegen, ja, weißt du, diese 3 Wesen, die dann so Verbrechen voraussehen. Ja. So ähnlich stelle ich mir das vor,
ja,
bei dir.
Ja, ich habe mich gefühlt wie im David Cronenberg-Film. So, also ich bin mit der Couch verwachsen. Ja, und wirklich körperliche Beschwerden. Ich hatte auch so ein bisschen Kurzatmigkeit Montag, Dienstag. Das kommt alles daher. Das ist wirklich, das können wir als neuer Extremsport. Aber sowas will ich auch nicht mehr machen. Das habe ich ja nicht gut gefunden. So. Und jetzt habe ich mir vorgenommen, immer so am Wochenende so eine Aktivität.
Also ganz ehrlich, es wäre für dich, manchmal bei bestimmten Leuten fragt man sich so, vielleicht ist es auch ein bisschen tragisch, wenn die so nach 2 Wochen vom Fernseher tot gefunden werden. Ne? Also bei dir besteht
aber
immer.
Aber bei mir duftet es nach Zirp.
Bei dir besteht immer noch die Möglichkeit, dass du noch lebst. Nach 2 Wochen vom Fernseher.
Ja, also das fand ich nicht so gut.
Und du gehörst natürlich auch so zu den Leuten, die eine Wohnung mit Balkon wollen, damit sie dann auf dem Balkon fernsehen können, damit sie auch mal auf dann die frische Luft kommen.
Ja, ich habe einen Balkon und könnte das auch theoretisch machen, ist aber viel zu anstrengend. Ich will da gar nichts. Ich will nichts. Mein Handy ist aus. Du weißt ja auch, manchmal erreicht man mich 3 Tage nicht, wenn ich die Schnauze voll habe.
So. Man hat richtig, man kann ihn dann nicht mehr erreichen. Das stimmt schon. Also selbst, ich glaube auch zwischendurch ist sich auch monatelang die Stadt Berlin nicht mehr sicher, ob er noch lebt.
Ja. Ja, also da ist mein Wohnzimmer wie in 7, wenn sie den Typen da finden, mit den Wunderbäumen.
Nee, eher so Howard Hughes, lange Fingernägel und den flachen Kissen.
Ist das verwerflich, gewissensbedürftig?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also, ich glaube, um deine Frage,
das ist der Geist der Weihnachten.
Die Eingangsfrage nochmal zu beantworten. Gehen lassen ja, lange Fingernägel und in Flaschen pissen nein.
Aber bevor das Gerücht aufkommt, liebe Schmittis, ne? Hier, die Fingernägel sind gestutzt und ich pisse immer noch dahin, wo es hingehört.
Genau, in die Garderobe von Mandu die auch.
So, jetzt steht Weihnachten vor der Tür.
Yes.
Ich habe noch einen ganz kurzen Tipp. Man wird ja viel Süßes essen, viel schwere Kost. Es werden überall die, bei uns zu Hause heißen die Leckerteller, weil ich auch eine rheinische Verwandtschaft habe.
Leckerteller heißt extra, nicht. Das ist ja wirklich eines der schlimmsten Worte.
Leckerteller. Da kommen Nüsse drauf, Mandarinchen, Marzipankügelchen und dann gibt es da Sieknügel. Das sind so lecker große Pralinchen und die kommen da alle auf einen Teller und zusammen als Ensemble heißt das der Leckerteller. So, und das wird es geben bei uns und überall steht halt so Lebkuchen rum und auch Stollen. Und jetzt, guter Tipp von meiner Mutter, wenn man nicht dick werden will, dann macht man es wie folgt. Man hat seinen Teller und auf den eigenen Teller macht man nichts drauf. Stattdessen nimmt man das Messer, was da so an dem Stollen liegt, und schneidet sich ein sogenanntes rheinländisches, einfach ein Eckchen ab.
Ja.
Und dann isst man den gesamten Stollen alleine, aber natürlich nicht vom eigenen Teller, so dass man nicht dick wird, sondern man isst nur ein Eckchen. Und irgendwann ist ein Eckchen 250 Gramm und dann hat man 9 Euro Stollen gegessen und der macht dann natürlich nicht dick.
Also es gibt noch eine alte Weisheit aus den, glaube ich, 90er Jahren von Happe Kerkeling, der gesagt hat, eine Sache darf man auf keinen Fall machen, wenn man abnehmen will, Diät. Denn von Diät wird man erst richtig dick. Weil guckt euch die Leute an, die Diät machen, die sind ja alle dick.
Das ist ein schöner Abschluss. Jetzt wollen wir noch erklären, wann wir wiederkommen.
Lass uns ganz kurz einmal nochmal sagen. Also erstmal möchte ich mich ganz persönlich herzlich bedanken für die Aufmerksamkeit der letzten und ersten 5 Folgen, die wir hier hatten. Baywatch Berlin hat jetzt also seit kurzem eigentlich erst hier die Bühne betreten und wir fühlen uns hier sehr wohl. Schön, dass ihr alle mit dabei seid. Wir werden jetzt eine kurze Pause machen. Wir werden, wie ihr seht, wir werden also uns wirklich zurückentwickeln, einige Evolutionsstufen und das nennen wir dann Ausspannen über die Tage und werden dann wieder zurückkommen im Jahr 2020 mit weiteren Folgen. Am 17. Januar sind wir wieder zurück mit Baywatch Berlin. Jakob Lund, Schmitti,
Kurt Schmitti, alle drei,
genau.
Dann wieder frisch aus dem Urlaub. Wieder am Stissel.
So ist das wohl. Ne? Alles klar. Leute, macht's gut.
Ja, frohe Weihnachten wünsche ich euch.
Frohe Weihnachten.
Entspannt euch gut. War ein anstrengendes Jahr. Können wir doch alle
gebrauchen. Komm, Schmitti, wir fahren jetzt im Mediamarkt.
Echt? Macht ihr noch?
Ja, du kannst dir jetzt irgendwie einen schönen Dreierstecker kannst du dir aussuchen.
Oh, das ist so.
Hast du nicht gesagt, was Teures?
Was Teures mit Technik.
Eine richtige Kabeltrommel kannst du heute. Ist doch heute eine Mehrfachstecker.
Ah.
Nee, mit sie hier, du kriegst so eine Sechser-Steckdosenleiste mit so einem roten Knopf im An- und Ausmachen.
Ich dachte eher an einem Projektor oder so.
Absolut.
UHD. Ich möchte mich verabschieden, wie man es beim Astro-Fernsehen macht. Das ist meine neue Faszination, mal wieder Astro-TV zu gucken. Und man verabschiedet sich dort grundsätzlich mit alles Gute, alles Liebe. Ist doch positiv, oder? Oh. Alles Gute, alles Liebe.
Alles Gute, alles Liebe.
Tschüss.
Alles Gute, alles Liebe.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.